Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGBAT. Schön, dass Sie da sind. Dies hier ist die 5. Einheit und in dieser Einheit soll es um einen noch näheren Blick auf Willenserklärungen gehen, als wir das in der Vergangenheit schon hatten. Wir haben uns ja inzwischen nicht nur angeschaut, was so eine Willenserklärung im Kern ausmacht, sondern in der letzten Einheit auch die Frage gestellt, wie geht die eigentlich raus in den Rechtsverkehr und wie kommt sie an? Stichwort Abgabe und Zugang einer Willenserklärung. Und in dieser Einheit möchte ich mit Ihnen einfach einmal einige Standardfälle durchdeklinieren, an denen Sie ganz gut lernen können, wie das dann tatsächlich in der Praxis passiert. Ich glaube, diese Standardfälle und weiß es aus eigener Anschauung auch, die kommen immer wieder in Klausuren dran. Und selbst wenn dann mal bei Ihnen in der Klausur ein Fall ankommt, der noch etwas anders gelagert ist, ich glaube, mit Blick auf die Standardfälle haben Sie dann genügend Fingerspitzengefühl, um das gut und richtig bewerten zu können. Wie immer allerdings am Anfang ein kurzer Blick zurück auf das, was uns in der letzten Einheit beschäftigt hat. Da gehe ich mal zurück auf die Folie 28, war es, glaube ich. Hier hatten wir begonnen mit dem Thema Abgabe einer Willenserklärung. Vielleicht tue ich da sogar auch noch die Zeichnung dazu. Mein Bild müssen Sie nicht ununterbrochen sehen. Wir hatten gesagt, der erste Schritt, wenn eine Willenserklärung rausgeht, ist eben diese Abgabe. Wenn man die definieren möchte, wäre das die Entäußerung in den Rechtsverkehr. Das bedeutet, ich spreche einen Satz oder ich werfe einen Brief in den Briefkasten oder bei einer E-Mail wäre es so, dass sie irgendwie von meinem eigenen Postausgangsserver runter muss in Richtung des Posteingangsservers meines Gegenübers. Wir hatten gesehen, das kann mal schwierig sein in dem Moment, wo eine Person nach Abgabe einer Willenserklärung verstirbt und hatten aber im Vorausblick in Richtung Zugang schon gesehen. 130 Absatz 2 sagt, die Willenserklärung wird dann nicht irgendwie abgebrochen, sondern wenn ich sie einmal abgegeben habe und dann versterbe, dann bleibt es dabei. Die Willenserklärung ist unterwegs und wenn alles gut läuft, wird sie auch ankommen, wird sie auch zugehen und dann ist sie als solche wirksam. Selbst wenn im Moment gewissermaßen dieser Vervollständigung der Willenserklärung derjenige, der sie abgesendet hat, schon gar nicht mehr lebt. Ein Sonderproblem war dasjenige, dass eine Willenserklärung abhanden kommt. Das ist auch letztlich ein Abgabeproblem. Da haben wir eine Willenserklärung in der Regel, die vorbereitet wurde in der einen oder anderen Weise und über die man vielleicht aber noch eine Nacht schlafen wollte, über die man nochmal drüber schauen wollte. Und dann geht jemand anders, eine dritte Person hin und denkt sich, da wird ja jemand wohl vergessen haben, das in die Post zu tun. Und diese dritte Person, die erledigt gewissermaßen die Abgabe. Und da ist die große Frage, kann man dann sagen, diese Willenserklärung ist überhaupt rausgegangen oder ist das am Ende des Tages eine unvollständige, eine letztlich rechtlich nicht existente Willenserklärung, weil es eben an dieser Abgabe fehlt? Und ich hatte Ihnen berichtet, dass man da unterscheidet, je eigenständiger die Person und je selbstständiger sie auch für mich arbeitet, ein Sekretär wäre vielleicht so ein Beispiel, desto eher wird man sagen, das ist eine abgegebene Willenserklärung, da wird man sagen, das ist mir irgendwie zuzurechnen. Ich muss doch wissen, wenn ich das unterschrieben auf meinem Schreibtisch liegen lasse und ich weiß, dass nach meinem Dienstschluss mein Sekretär, den ich nicht habe, noch vorbeikommt und nach dem Rechten sieht, dann muss ich damit rechnen, dass die rausgeht. Mit Blick auf die Veranlassung, ja, nachvollziehbar, aber ganz einfach, selbst in diesem Fall nicht zu sagen, die ist abgegeben, denn ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Also wenn wir versuchen, das runterzubrechen auf das Skelett einer Willenserklärung, das wir uns da in der Vorwoche, vor zwei Wochen angeschaut haben, würde man immer noch sagen, naja, im Grunde genommen schon jeglicher Handlungswille bei mir schwierig, denn das Ding liegt ja noch auf meinem Schreibtisch und ich habe keinerlei Willen, damit irgendetwas zu machen. Ich erwarte eigentlich, dass dieser Brief über die ganze Nacht auf meinem Schreibtisch liegt und morgen, wenn ich ins Büro wieder gehe, immer noch dort liegt. Und dann kann ich überhaupt eine Entscheidung treffen, ob ich eine Handlung, vielleicht auch eine rechtserhebliche Erklärung daraus mache. Aber man würde da wohl überwiegend sagen, vielleicht schon auch bei der Abgabe aus der Warte des Empfängerschutzes, das müssen wir der potenziell Abgebenden, der vorbereitenden Person zurechnen, deswegen Willenserklärung tendenziell ja. Schwieriger wird es dann, wenn wir Menschen haben, die eigentlich nicht dafür zuständig sind, in meinen Geschäften irgendeine Rolle zu spielen. Also etwa, wenn ein Gebäudereiniger abends noch vorbeikommt und den Brief einwirft, dann würde man eher sagen, der Handlungswille fehlt und würde nicht von einer Willenserklärung ausgehen. Schließlich Sonderfälle immer diejenigen, dass die Ehegatten hingehen. Die Ehegatten sind ja eigentlich auch nicht geschäftlich zuständig. Insofern ähneln sie vielleicht eher dem Gebäudereiniger. Auf der anderen Seite sind sie sehr, sehr eng mit mir verbandelt. Das würde sie vielleicht eher einem Sekretär ähnlich dafür sprechen, dass sie einem Sekretär eigentlich zu behandeln sind. Das ist auch dort sehr, sehr unterschiedlich, wie das behandelt wird. Sie haben aus dem Augenwinkel, wie schon bei einigen anderen Fällen gesehen, da müssen wir vielleicht über eine Anfechtung sprechen. Das ist ein Thema, zu dem wir tatsächlich dann in der nicht heutigen, sondern nächsten Einheit endlich vordringen werden. Die gute Nachricht bei der abhandengekommenen Willenserklärung ist, wenn man einmal identifiziert hat, dass dies das Problem ist, das sogenannte Abhandenkommen, dann kann man eigentlich alles vertreten. Und in der Regel wird Ihnen der Sachverhalt in einer Klausur tatsächlich auch ein paar Anknüpfungspunkte dafür bieten, dass Sie sich so rum oder so rum entscheiden können. Nach der Abgabe einer Willenserklärung hatten wir uns dann den Zugang angeschaut. Auch der war wie die Abgabe schon in § 130 BGB begrifflich enthalten und wir hatten gesehen, das ist jetzt die Warte der Empfängerin, bei der das irgendwie ankommen muss. Und es gibt zwei Standardvoraussetzungen für den Zugang einer Willenserklärung, nämlich erstens, die stehen nicht im Gesetz drin, die muss man auswendig lernen, erstens, die Willenserklärung muss in den Machtbereich der Empfängerin gelangen, das ist ein bisschen der räumliche Kontext, in dem die Empfängerin sich üblicherweise aufhält. Und das zweite ist, es muss auch irgendeine eine faktische Möglichkeit da sein, dass sie davon Kenntnis nimmt. Das bedeutet, Nachtzeit ist ein bisschen schwer. Oder wenn mir eine Empfängerin, wie ich sehe, mit Kopfhörern gegenüber sitzt und sie kann nicht versprechen, sie kann nicht verstehen, das Wort, das ich spreche, dann würde man sagen, Machtbereich ja irgendwie schon, kann man sogar auch darüber schon sprechen, aber Möglichkeit der Kenntnisnahme, wenn ich die Musik noch höre, die aus ihrem Kopfhörer dringt, schwierig. So viel mehr Probleme gibt es allerdings bei den mündlichen Willenserklärungen nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn wir uns face-to-face gegenüberstehen. Das mit dem Kopfhörer ist schon ein sehr extremes Beispiel, das Sie, glaube ich, auch sonst aus der Intuition heraus lösen könnten. Man kann es ein bisschen schwieriger aufbauen, wenn wir uns nicht direkt gegenüberstehen, sondern vielleicht am Telefonhörer miteinander verbunden sind und wir keine so direkte Rückkopplung dafür haben für den Empfänger, was jetzt hier eigentlich gemeint war. Wir sehen uns auch gegenseitig nicht. Auch die Absenderin der Willenserklärung weiß vielleicht nicht, was verstanden wurde. Und dann gibt es an der Stelle, wie ich Ihnen berichtet hatte, mehrere Theorien. Die reine Vernehmungstheorie, nur das, was wirklich angekommen ist, nur das soll als Inhalt der Willenserklärung gelten. Oder die strenge Vernehmungstheorie, die sogar noch etwas enger formuliert und sagt, selbst wenn wir eine taube Empfängerin haben, naja, die hört es halt auch nicht. Dann ist die Willenserklärung nicht zugegangen und die überwiegende Auffassung würde sagen, naja, wir müssen hier irgendwie auch einen vermittelnden Ausgleich schaffen und wir müssen schon auf die Empfängerin schauen, aber wenn das, was dann wiederum die Senderin der Nachricht sehen kann, wenn das sie nachvollziehbar schließen lässt, darauf richtig verstanden worden zu sein, dann muss das gelten, wovon sie ausrechnen durfte, dass das ankommt. Also letztlich eine Abwägung irgendwo dazwischen, denn das ist ein sehr offener Begriff. Wann darf ich glauben, richtig verstanden worden zu sein? Das ist also etwas, wo man sehr stark auch auf typische Normalpersonen in der entsprechenden Rolle abstellt und sich überlegt, ja, wer von den beiden hat jetzt hier die ungewöhnlicheren Sprech- oder Hörgewohnheiten? Und das galt dann in besonderer Weise auch für das sprechende Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht hatte, was tatsächlich vor wenigen Jahren eine sehr weitreichend rezipierte Gerichtsentscheidung war, nämlich, dass eine Sächsin bei einem Reiseportal angerufen hat und einen Flug nach Bordeaux bestellt hat und auf der Seite des Reisebüros wurde Bordeaux verstanden. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn beides gewissermaßen in der jeweiligen Hochsprache gesprochen wird, dann war wahrscheinlich die Aussprache der Sächsin in Richtung Hochsprache näher bei Bordeaux als bei Porto. Aus diesem Grund hat sich das, ich glaube, Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt dann dafür entschieden zu sagen, diese Willenserklärung, die ist nicht so abgesendet worden, wie sie verstanden worden ist und man hat sie auch anders verstehen dürfen. Deswegen durfte gewissermaßen das Reisebüro sich darauf berufen, vom objektiven Empfängerhorizont her, dass die Willenserklärung auf einen Flug nach Frankreich gerichtet worden sei und das war dann tatsächlich auch der Vertragsinhalt. Zugang unter Anwesenden. Eigentlich gar nicht so problematisch. Das sind schon ziemliche Sonderfälle, die ich Ihnen da berichtet hatte. Dann hatten wir uns mit dem Zugang unter Abwesenden beschäftigt. Das ist also die Frage, wie sieht es aus, wenn ich jemandem anders einen Brief einwerfe? Und da haben wir mit dem Einwurf in den Briefkasten normalerweise eigentlich den Machtbereich, der erreicht ist. Dann ist aber die Frage, wann ist die Möglichkeit der Kenntnisnahme da? Und das ist halt dann auch mehr oder minder gleichbedeutend mit der Frage, wie häufig muss ich als Empfänger eigentlich meinen Briefkasten leeren? Da hatten wir gesehen, wir müssen unterscheiden zwischen privaten und und geschäftlich tätigen Personen. Bei den Privaten genügt es, wenn ich einmal lehre. Das darf dann allerdings auch nicht vor Mittag sein. Sonst muss ich mich so behandeln lassen, als hätte ich mittags noch reingeschaut. Das bedeutet, ein Schreiben, das mir als Privatum um 11 Uhr eingeschmissen wird, das muss ich gelten lassen, als mir an diesem Tag zugegangen, selbst wenn meine einzige Postkassenleerung an diesem Tag privat schon morgens um 9 oder 10 war. Strengere Anforderungen gelten für diejenigen, die geschäftlich unterwegs sind. Die müssen am Anfang und am Ende der üblichen Bürozeiten mindestens mal ihren Briefkasten leeren. Interessant ist dort insbesondere das Ende, das heißt vielleicht so 17 Uhr, vielleicht bei einer Großkanzlei hatte ich Ihnen berichtet, auch mal 19 oder 20 Uhr. Da darf man auch damit rechnen, dass man sich das noch anschaut. Es gibt sogar eine Theorie, die sogenannte Mitternachtstheorie, die sagt, bei solchen großen Einheiten muss man darüber sprechen, ob man nicht von einem Zugang sogar bis 24 Uhr ausgehen kann. Das bedeutet, wer 23.30 Uhr bei der Großkanzlei einwürfe, wäre nach dieser Theorie noch mit einem Zugang am selben alten Tag gewissermaßen noch dabei und wir hätten keinen Zugang erst am Folgetag. Das kommt halt darauf an, wenn eine Frist einzuhalten ist. Aber das ist ein bisschen wackelig. Also wenn ich bei einer Großkanzlei etwas zustellen wollen würde oder zugehen lassen wollen würde, das, der Begriff Zustellung klingt so ähnlich, ist aber eigentlich eher für das Prozessrecht reserviert, dann würde ich im Zweifel nicht erst um 23.30 Uhr einwerfen, sondern würde sehen, dass ich da sicherheitshalber doch spätestens um 17 Uhr aufkreuze. Sonderfälle auch hier. Ja, einmal der 151, der eigentlich gerne gefragt wird. Es kann manchmal sein, dass auf den Zugang einer vertraglichen Annahmeerklärung verzichtet wird. Da wird dann aber auch, das wird dann immer eigentlich in der Anschlussfrage zum Thema gemacht, da wird wirklich nur auf den Zugang und nicht auf die Annahmeerklärung als solche verzichtet. Und wir hatten uns noch das Thema Zugangsvereitelung angeschaut. Also wenn ich meinen Briefkasten verbarrikadiere, dann kann natürlich nichts in meinen Machtbereich kommen, dann muss ich mich aber nach 242 BGB oder nach dem Rechtsgedanken des 179 ZBO so behandeln lassen, als wäre der Brief oder die anderweitige Erklärung in meinen Machtbereich gelangt und damit zugegangen. Wir haben dann gegen Ende der letzten Einheit unterstellt, dass wir einen Abgabe- und Zugang haben und haben uns gefragt, wie sieht das dann eigentlich aus, wenn Abgabe und Zugang als solche da sind, wie lange muss ich mich eigentlich an Vertragserklärung gebunden halten, wenn die damit korrespondierende Willenserklärung der anderen Seite eigentlich noch fehlt? Und wenn ich mich recht entsinne, hatte ich Ihnen gesagt, die Zeit drängte schon etwas und ich hatte Sie nur verwiesen auf die 145 folgende. Die hatten wir tatsächlich auch schon mal ganz kurz aufgeblättert, aber noch nicht gründlich gelesen. Und es ist dann doch ein so wichtiges Terrain, dass ich das schon noch hier in die Vorlesung reinbringen möchte. Vielleicht haben Sie es ja zwischendurch schon gemacht, aber ich möchte das doch jetzt auch in der Vorlesung gemeinsam mit Ihnen nochmal machen. Wie ist das mit der Bindung an eine komplett abgegebene und zugegangene Willenserklärung, wenn sie darauf gerichtet ist, einen Vertrag zu schließen? 145 selbst sagt, wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. Erinnern Sie sich noch daran, dass wir in einer der ersten Einheiten gesagt hatten, bindend sind Verträge, pacta sunt servanda. Und das hat Ihnen, glaube ich, auch eingeleuchtet, auch wenn ich Ihnen gesagt hatte, international ist das nicht so ganz selbstverständlich. Wenn ich mich mit Person X darauf geeinigt habe, dass sie das Gesetzbuch von mir kauft, dann kann ich sie tatsächlich juristisch, notfalls auch per Klage, verpflichten, mir dieses Buch abzunehmen und mir den Kaufpreis dafür zu zahlen. Verträge sind einzuhalten. Jetzt geht aber der 145 darüber hinaus. Der sagt nicht nur Verträge sind einzuhalten, sondern Anträge sind einzuhalten. Das bedeutet, wenn ich meiner Vertragspartnerin oder potenziellen Vertragspartnerin X, müsste ich an dieser Stelle sagen, wenn ich ihr sage, ich schlage dir vor, dass du dieses Gesetzbuch für 10 Euro von mir kaufen kannst und noch hat sie nicht reagiert, dann sagt der 145, bin ich an diesen Antrag gebunden, gewissermaßen wie wenn ein Vertrag bereits zustande gekommen wäre. Warum ist das so? Naja, ich soll mich nicht rauswinden, sonst wir haben ja selten die komplette Gleichzeitigkeit bei der Willenserklärung und da muss es eine Zwischenphase geben, wo der Antragende an seinen Antrag schon gebunden ist und wir warten einfach noch auf die Reaktion des Gegenübers. Zugleich ahnen Sie auch schon, wir können nicht ewig warten und das steht in den Paragraphen danach. 146. Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt wurde. Das ist klar. Wenn ich 3 Sekunden später von der potenziellen Vertragspartnerin X höre, nö, hab schon anderweitig das Gesetzbuch für 8 Euro gekauft, will deines nicht, klar, dann ist der Antrag abgelehnt, dann kann natürlich auch die Bindung nach 145 nicht weitergehen. Oder, zweite Alternative des 146, der Antrag erlischt auch, wenn er mir als Antragendem gegenüber nicht rechtzeitig angenommen wird. Und was rechtzeitig ist, steht wiederum in den Folgeparagraphen 147 bis 149. 147. Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Und das gilt auch von einem mittels Fernsprecher oder ähnlichem von Person zu Person gemachten Antrag. Das bedeutet, wenn X vor mir steht oder ich mit X facetime und ich ihr anbiete, das Gesetzbuch von mir zu kaufen, dann muss sie sofort dazu ja oder nein sagen. Dann darf sie nicht sagen, ich werde auf dich zurückkommen, vielleicht heute Abend, vielleicht melde ich morgen darauf, ich muss darüber schlafen. Kann sie natürlich sagen, aber dann hängt es von meinem Willen ab, ob ich sage, okay, das Angebot halte ich dir noch so lange aufrecht, oder ob ich sage, nö, das ist mir zu lang, dieser Antrag, der ist jetzt gewissermaßen wie eine Seifenblase verpufft. Die andere Situation, 147 Absatz 2, in der einem Abwesenden gemachter Antrag, wir sind also nicht per Telefon miteinander verbunden oder stehen einander gegenüber, ein solcher einem Abwesenden gemachter Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. Können Sie mal für sich überlegen, was wird das wohl bedeuten? Also einem Abwesenden gemachten Antrag, diese Unterscheidung kennen wir ja schon vom Zugang einer Willenserklärung unter Anwesenden und Abwesenden. Da sind wir in den Fällen, wo ich jemandem zum Beispiel per Brief oder per E-Mail ein Angebot unterbreite. Stellen Sie sich zum Beispiel eine ganz traditionelle Kleinanzeige vor. Jetzt mal kein Gesetzbuch, sondern Sie haben da einen schönen rosaroten Sessel gefunden, den Sie kaufen möchten. Und Sie schicken eine Kleinanzeige-Nachricht an die Verkäuferin und sagen ihr, Frau B, 50 Euro war vielleicht aufgerufen, ich würde gerne für 40 Euro kaufen. Das ist ein Angebot, das Sie da formulieren. Wir hatten schon gesagt, die Kleinanzeige als solche ist nur eine Invitatio ad Offerendum. Wie viel Zeit hat jetzt unsere eBay-rosarote Sesselverkäuferin, um ihr 40 Euro Kaufangebot anzunehmen? Der 147.2 sagt, sie hat so viel Zeit, wie Sie als Antragender unter regelmäßigen Umständen erwarten dürfen. Wie schnelle Antwort dürfen Sie unter regelmäßigen Umständen erwarten? Zunächst kann man, glaube ich, sagen, es ist eine Frage des Einzelfalls. Es kommt drauf an. Wenn Sie ein solches Angebot außerhalb von Kleinanzeigen per Brief unterbreitet hätten, wird man wahrscheinlich sagen, also so ein paar Tage, wenn nicht sogar 1 bis 2 Wochen, das muss eigentlich drin sein. Snail Mail sagt man auch, die Papierpost ist langsam, da ist also eine gewisse Reaktionszeit mit eingepreist. Wenn ich jemandem per Brief ein Angebot unterbreite und er kommt nach einem halben Jahr an und sagt, ja, das hätte ich gerne angenommen, dann ahnen Sie, dann ist es wahrscheinlich irgendwo zu spät. Wahrscheinlich nach 2 Monaten auch schon zu spät, aber nach 2 Wochen kann man sogar noch drüber reden. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine gefühlte Grenze. Wie sieht es aus bei einer E-Mail oder einer Kleinanzeigen-Nachricht? Ich weiß nicht, ob Sie bei Kleinanzeigen handeln. So meine eigene Erfahrung, der dort sehr gerne handelt, lautet, ganz viele Leute, und Kleinanzeigen versucht das ja auch zu pushen, haben eine Antwortzeit von nur wenigen Stunden. Das ist also sicherlich noch das, was man erwarten kann. Wie sieht es aus bei 1-2 Tagen? Da hört es halt so langsam auf. Also ich würde mal sagen, nach 4 Tagen wäre es bei der Briefpost völlig unproblematisch zu sagen, das ist noch eine normale Reaktionszeit. Da kann ich ein mir gestelltes Angebot auch nach 4 Tagen noch annehmen. Bei kleinen Anzeigen würde ich wiederum sagen, nee, das ist irgendwie die entspricht nicht mehr den Gepflogenheiten von Kleinanzeigen. Dort wird üblicherweise, vielleicht so ist die Grenze, innerhalb von 1-1,5 Tagen geantwortet. Vielleicht am Wochenende eine Spur länger, aber länger denn dann auch nicht. Ansonsten darf ich jemandem dem Nächsten meinen Sessel anbieten, weil ich davon ausgehen darf, dass der Erste nicht mehr interessiert ist. Und dann gewissermaßen bin ich auch an den Antrag nicht mehr gebunden. Das ist das, was der 147.2 von uns hier will. Sonderfall 148, hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen. Klar, versteht sich von selbst, müsste da wahrscheinlich gar nicht im Gesetz drinstehen. Wenn ich also einen Briefpost aufsetze und sage, heute ist der 15. Juli 2025, ich ahne, liebe Adressatin, dass der Brief ist morgen am 16. in deinem Briefkasten drin und ich sage aber von vornherein, du kannst nur bis 17. Juli Eingang bei mir antworten, sonst ist es zu spät. Dann würde man sagen, das ist eigentlich eine viel kürzere Frist, als der 147 Absatz 2 vorsieht, nämlich üblicherweise würde man schon denken, dass so eine Reaktion mal locker eine Woche Zeit hat, aber wenn ich eine Frist enger gespannt habe. Oder natürlich, wenn ich auch sage, du kannst das binnen den nächsten 2 Monate annehmen, ich kann auch großzügiger sein mit der Fristsetzung, schlägt natürlich diese explizite Fristsetzung nach dem 148 das, was ansonsten im Zweifel nach 147 Absatz 2 anzunehmen wäre. Ganz streng genommen sogar nicht nur für 147.2, sondern auch 147.1, hatte ich eben ohne Bezug auf 148 aber auch schon gesagt, wenn wir uns einander gegenüberstehen und ich sage, kannst 2 Wochen drüber nachdenken, klar, dann ist es eine explizit bestimmte Frist, dann brauche ich nicht diese Regelung des 147. Was passiert, wenn meine Annahmeerklärung später kommt? Das heißt, eigentlich ist die antragende Person nicht mehr an das Angebot gebunden. Darauf gibt der 149 eine Antwort. Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger Beförderung ihm eigentlich rechtzeitig zugegangen sein würde? Und musste der Antragende dies erkennen? So hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht verspätet. Das ist ein einigermaßen Sonderfall, den das Gesetz hier unmittelbar im 149 regelt. Wenn ich also zum Beispiel anhand des Poststempels auf dem Brief sehen kann, dass der jetzt irgendwie bei der Post festgehangen war, dann muss ich, sagt der 149, dem Absender Bescheid sagen. Und wenn ich das nicht tue, sondern einfach so hinnehme, dann gilt die Annahme als nicht verspätet. Das bedeutet, ich wiederum als Antragender bin gebunden. Während der 149 tatsächlich mir in meiner Fallerfahrung nicht nur aus selbstgestellten, sondern auch von fremden gestellten und von mir gesehenen Fällen eigentlich so, glaube ich, noch nicht begegnet ist, ist der Paragraph 150, der eine ähnliche Situation betrifft, sehr, sehr häufiger Prüfungsstoff. Wenn wir nämlich keine solche Verzögerung bei der Post haben, die der 149 ja mit etwas umständlichen Worten voraussetzt, dann sind wir regelmäßig im 150 Absatz 1 drin. Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. Also wenn ich bei eBay Kleinanzeigen 40 Euro geboten habe und habe das getan, wäre dann erstmal das Angebot. Das heißt, wenn wir über Fristen reden, wäre jetzt die nächste Frage, wie lange kann eigentlich die Verkäuferin auf meinen 40-Euro-Angebot reagieren und muss ich mich an diese 40 Euro gebunden halten? Da würde man, nach dem, was ich eben gesagt habe, vielleicht sagen, maximal 2 Tage. Danach darf ich mich für andere Sessel interessieren. Bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich vor 5 Minuten das Beispiel andersrum gebildet. Es würde aber in beide Richtungen funktionieren, wenn das Angebot nicht von mir käme, sondern von der Sesselverkäuferin, die sagen würde, du, wenn ich einfach nur geschrieben hätte, ich bin grundsätzlich interessiert, und dann kommt von ihr das Angebot, du kannst den für, keine Ahnung, 45 Euro kaufen. Auch dann wäre sie nur die entsprechenden 1 bis 2 Tage daran gebunden. So, was ist jetzt, bleiben wir mal bei diesem zweiten Beispiel, um sie nicht zu sehr hin und her zu jagen, was ist jetzt, wenn ich dieses Angebot, den für 45 zu kaufen, nicht binnen 2 Tagen angenommen habe, sondern erst nach einer Woche zurückschreibe, weil ich einfach so lange Bedenkzeit noch brauchte. Und wenn dann keine Verzögerung auf dem Weg vorliegt, wie der 149 sie unterstellt, dann bin ich im 150 Absatz 1. Wenn ich dann verspätet sage, ja, 45 sind okay für mich, dann muss zwar die Verkäuferin, die mir den Vertrag angetragen hat, nicht mehr sich an ihre 45 gebunden halten, aber sie kann erneut darauf reagieren. Sie kann auch positiv darauf reagieren. Warum kann sie das tun? Weil meine verspätete Annahmeerklärung, nach einer Woche sage ich, ja, 45 doch okay, gelte nach 150.1 als neuer Antrag. Das ist also ein neues Angebot, diesmal in die andere Richtung, und dann kann die Verkäuferin sagen, ob sie immer noch mit 45 einverstanden ist. Dasselbe gilt nach 150 Absatz 2, wenn ich eine Situation habe, wo ich sage, ja, grundsätzlich in Ordnung, aber ich möchte irgendwie noch, wie 150.2 sagt, damit eine Erweiterung, Einschränkung oder Änderung verbinden. Also, nehmen wir an, ich bekomme 45 angeboten und ich sage jetzt binnen 3 Stunden, also fristmäßig völlig unproblematisch, ja, 45 sind in Ordnung, aber ich hätte gerne dann noch das weiße Kissen, das ich dort bei dir auf dem Bild auf diesem Sessel gesehen habe. Das ist dann natürlich nicht 1:1 der Vertrag, der mir vorgeschlagen wurde, dem ich dazu stimme. Insofern ist es nach 150 Absatz 2 eine Annahme unter Erweiterungen oder Änderungen, wie auch immer man es begreifen will. Und dann sagt der 150.2, dann ist das eben nicht die Annahme des ursprünglichen Angebots, sondern dann ist es ein erneuter Antrag. Das bedeutet, wenn ich sage, ja, aber, wenn ich sage, okay, 45 Euro, aber bitte dann mit dem weißen Kissen, dann liegt der Ball wiederum im Spielfeld der Verkäuferin und sie kann sagen, ob sie das weiße Kissen für 45 mitgeben möchte oder ob sie sagen möchte, nein, das ist nicht inkludiert. Wenn sie sagt, nein, ist nicht inkludiert, hat sie mein Angebot abgelehnt und wir sind beide ohne Vertrag. Sie kann natürlich theoretisch ja sagen, dann ist der Vertrag mit diesem Inhalt inklusive weißes Kissen zustande gekommen. Sie könnte auch ihrerseits nochmal eine Abänderung damit verbinden. Sie könnte also zum Beispiel sagen, okay, mit weißem Kissen einverstanden, dann aber 47 Euro. Dann könnte ich wiederum reagieren und sagen, ob mir das taugt oder nicht. Ist, glaube ich, auch das, was Laien und Laien erwarten würden. Aber für sie reicht das eben inzwischen jetzt nicht mehr, sondern sie müssen nach dem BGB auch wissen, wo das drinsteht, was die Laien erwarten. Und da ist eben der 150, hat der 150 eine sehr, sehr große Bedeutung. Das war jetzt nochmal ein kleiner, aber mir sehr wichtiger Exkurs mit dem Gesetz in der Hand zu den hier nur relativ trocken aufgeführten Paragraphen 145 bis 147. Welche Beispiele hatte ich Ihnen noch auf diese Folie ohnehin dazu aufgeschrieben? Stellen Sie sich vor, ein Angebot wird vor seinem Zugang zurückgenommen. Dann müssten Sie, vielleicht habe ich das sogar letzte Woche schon gesagt, würden Sie die Antwort dazu nicht im 145 finden, sondern im 130. Das ist gewissermaßen die negative Bindung an Anträge. Ich glaube, in der nächsten Auflage der BGB-AT-Vorlesung mache ich dazu eine eigene Folie. Hier behelfe ich mir mal einfach damit, dass ich das nochmal handschriftlich ergänze. Ich mache das jetzt einfach mal in einer wilden Farbe, damit Sie sehen, das ist jetzt hier was Neues. Also, ich schreibe sicherheitshalber mal oben hinter die 145 folgende Bindung plus, ja? In den 145 folgende kommt eine Bindung dabei heraus an meinen Antrag. Die Beispiele sind wiederum Fälle, insofern ist die Folie nicht, vielleicht leider nicht ganz selbsterklärend, wo die Bindung zu verneinen ist, weil nach 130.1.2 ein Angebot vor seinem Zugang zurückgenommen wird. Ich kann also tatsächlich hingehen und kann bei eBay, bei Kleinanzeigenfällen nicht so gut möglich, da ist die Nachricht, die ich absende, immer sofort da, aber in einem Brief, in einer Briefsituation einfacher vorstellbar, da kann ich gewissermaßen, wenn mein Brief noch unterwegs ist, so war es auch diese kleine Zeichnung gewesen, die ich Ihnen aufgemalt hatte, dann kann ich, während er noch unterwegs ist, versuchen, ihn einzufangen mit einem Widerruf, sagt der 130.1.2. Und das wäre dann mal ein Fall, wo diese Bindung nach 145 folgende gar nicht zustande kommt. Und Sie sollten wissen, warum das dogmatisch so ist, weil wir sagen, man kann ein Angebot vor seinem Zugang zurücknehmen, denn solange die Willenserklärung noch nicht zugegangen ist, ist gewissermaßen auch beim Rechtsverkehr noch keine Erwartung über ihre Bindungswirkung erweckt. Und dann ist es tatsächlich noch möglich, mein Angebot aufzuhalten. Man muss allerdings schauen, dass dann nicht vor der erwarteten Möglichkeit der Kenntnisnahme die Zielperson tatsächlich schon den Brief geöffnet hat. Etwa, weil er heute irgendwie viel schneller ausgeliefert wurde, als es eigentlich der Fall war, eigentlich zu erwarten gewesen wäre. In diese Richtung ging dann tatsächlich auch der Fall, den ich Ihnen mitgebracht hatte. Sie erinnern sich, vielleicht genügt für Ihre Erinnerung das, was ich auf der rechten Seite daneben geschrieben hatte. Wir hatten eine Hauptperson A, die ihren Arbeitsvertrag in der Anwaltskanzlei wegen Überstunden kündigen möchte und sie bereitet ihre Nachricht vor, schickt sie aber nicht ab. Das bedeutet, wir haben bei der Abgabe ein Problem. Dann, am nächsten Tag, geht ihre Ehefrau hin und schickt sie los, weil sie denkt, das sollte wohl rausgehen. Vielleicht auch, weil sie denkt, ich möchte nicht, dass meine Frau da weiter arbeitet. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten sie ein Problem mit der abhanden kommenden Willenserklärung und Ehefrau hin oder her, mein Verdacht, und vielleicht konnten Sie dem folgen, dass wir hier schon mit dem Handlungswillen ein so großes Problem haben, dass wir sagen müssen, diese Willenserklärung ist nie von Seiten der Hauptperson A abgegeben worden. Aber mit viel Begründungsaufwand könnte man sogar das so hinbiegen, dass man sagt, naja, es ist ein vertrauensvolles, eheähnliches Verhältnis, wir müssen den Rechtsverkehr davor schützen, und dann könnte man vielleicht sogar dafür argumentieren, zu sagen, diese Willenserklärung wurde abgegeben. Und wenn sie denn abgegeben wurde, wenn Sie sich dafür entscheiden, sonst Hilfsgutachten, käme es auf den Zugang dieser Willenserklärung an. Sie wissen aus dem 130.1.2, nach dem, was wir soeben gesagt haben, dass man schon Willenserklärungen vor ihrem Zugang noch abfangen kann, dann müsste aber vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugehen. Wie war das jetzt? Wir hatten eine E-Mail, die losgeschickt wurde um 6 Uhr. An sich würden wir die Kenntnisnahme erst erwarten, Möglichkeit der Kenntnisnahme, Element des Zugangs, erst erwarten um 9 Uhr, weil dann üblicherweise Leute in Großkanzleien ihre Laptops aufschlagen. In diesem Fall war es allerdings schon so, dass um 7 Uhr die angesprochene Person C, die Arbeitgeberin, ihre E-Mail las. Und da kam der Widerruf dann tatsächlich zu spät. Das führte dazu, dass wir sagen würden, der Zugang ist jedenfalls nicht das Problem, der wäre zu bejahen, diskutieren kann man alles, aber verneinen sollte man ihn nicht, die Abgabe wäre das Problem und da müsste man sich dann halt so oder so rum entscheiden. Im schlechtesten Falle hätte das jetzt den Effekt, dass tatsächlich A gegen ihren eigentlichen Willen eine Kündigungserklärung zurechenbar wäre. Mit den arbeitsrechtlichen Folgen haben wir uns da nicht beschäftigt, darum ging es mir nicht, aber das würde dann dazu führen, dass sie sich von ihrem Arbeitsvertrag verabschieden kann, selbst wenn sie eigentlich in der Nacht sich die Sache anders überlegt hat. Jetzt habe ich einiges noch ausgeschmückt, womit wir uns in der letzten Einheit beschäftigt haben. Deswegen ist es jetzt eine halbe Stunde Wiederholung geworden. Aber insbesondere diese Lektüre der Paragraphen 145 war ja doch etwas Neues. Wie gesagt, nächste Vorlesungsauflage kriegt dafür eine eigene Folie, damit Sie das auch sauber trennen können. Einerseits, wie sieht es aus, wenn ich eine Willenserklärung zurückrufe? Das war möglich. Das war eigentlich der Hauptsinn dieser Folie, die ich Ihnen hier nochmal einblende. Aber die 145 bis 147, die sollen deswegen nicht unter den Tisch fallen. Ja? Es kann auch sein, dass ich eine Willenserklärung nicht widerrufen konnte, nicht mehr zeitgemäß eingefangen habe. Dann bin ich mit der Bindung drin. Und dann kann ich aber überlegen, ob, wenn das ein Vertragsangebot ist, ob das irgendwann gewissermaßen im Zeitablauf erlischt, weil ich jetzt nicht mehr damit rechnen muss, dass es angenommen war. Den Fall mit der arbeitsrechtlichen Kündigung habe ich bewusst nicht so gebildet. Das war ja keine Vertragserklärung, sondern das war eine einseitige Kündigungserklärung. Da gelten die Paragraphen 145 folgende dann nicht. Auch das ist eine Unterscheidung, die ich unterwegs schon mal erwähnt hatte. Wie sieht es aus mit Willenserklärungen, die in beide Richtungen gehen, übereinstimmen müssen, damit ein Vertrag geschlossen wird. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch einseitige Willenserklärungen, wie zum Beispiel eine Kündigung. Oder später werden Sie etwas kennenlernen wie einen Widerruf eines Vertrages oder einen Rücktritt. Das sind so einseitige Erklärungen. Da genügt es dann, dass die einmal ankommen und ich muss mich an die nicht gebunden halten im Sinne der 145, weil gar keine Reaktion der anderen Seite erforderlich ist. Eigentlich war das schon das Schwerste für die heutige Einheit und was uns jetzt noch bleibt, ist einfach das, was Sie jetzt hier gelernt haben, mit einer Reihe von Standardfällen runter zu deklinieren. Und wir beginnen mal bei einem relativ einfachen Fall, der Ihnen jeden Tag wahrscheinlich unterkommt, nämlich der Standardfall Supermarkt. Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie an der Kasse eines Supermarkts ein Vertrag zustande kommt? Ich male Ihnen das hier mal auf mit auf der einen Seite die Verkäuferin, auf der anderen Seite der Käufer. Ich glaube, Sie wissen schon, dass die Hausnummer, die ich da dran mache, an den Vertrag zwischen den beiden, der 433 ist. Das ist die Hausnummer für den Kaufvertrag. Und Sie haben ja schon in einer der ersten Einheiten von mir gehört, ein Kaufvertrag, wie auch andere Verträge, schließt man durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Das heißt, Sie wissen, was Sie hier brauchen, sind diese Willenserklärungen und Sie wissen auch schon, die heißen Angebot und Annahme. Und die große Frage ist jetzt, was ist der Zeitpunkt, bei dem Sie davon ausgehen dürfen, dass dieser Vertrag zustande gekommen ist? Das bedeutet, Sie klappern jetzt einfach nacheinander verschiedene mögliche Willenserklärungen von V und K ab und überlegen sich, ob das schon eine Willenserklärung sein könnte. Und wenn Sie eine haben, dann halten Sie sie fest im Sinne des 145 und fragen sich, wann die korrespondierende Willenserklärung der anderen Seite kommt. Ich glaube, mehr als das, was ich Ihnen jetzt hier ganz simpel gemalt habe, muss ich Ihnen dazu erstmal sogar gar nicht malen. Deswegen blende ich Ihnen das einfach mal wieder aus. Und wir gehen das mal so durch, wie ich Ihnen das hoffentlich gut verständlich auch auf die linke Seite heruntergeschrieben habe. Also, wenn Sie beim Standardfall Supermarkt beginnen, gewissermaßen das Geschäft zu betreten, dann könnten Sie sich schon fragen, ob die Warenauslage, die schönen Äpfel oder Birnen, die Sie da sehen, ob das schon ein Angebot des Supermarkts ist. Sie ahnen, könnte man theoretisch so machen. Das Problem ist, das ist doch, diese Warenauslage im Supermarkt ist ja etwas sehr Ähnliches wie ein Schaufenster. Vielleicht mit der kleinen Unterscheidung, beim Schaufenster haben wir vielleicht wirklich Unikate. Bei den Äpfeln und Birnen, die ich da vor mir sehe, habe ich sehr doch als Kunde auch selbst unter Kontrolle, was ich mir da greife. Und solange sie da liegen, darf ich sie mir auch greifen. Und wenn ich sie dann in meinen Warenkorb tue, könnte man sagen, indem ich sie aus dem Regal entnommen habe, habe ich sie eigentlich schon, habe ich dieses Angebot, das man sehen könnte in der Auslage, vielleicht sogar schon angenommen. Denn in diesem Moment ist schon klar, ich möchte diese 5 Birnen kaufen. Problem. Das ist übrigens, wenn ich in ein kleines P in die Folien male, das steht immer für Problem. Problem wäre dann, dass ich die Ware nicht wieder zurücklegen kann. Das ist Ihnen doch bestimmt auch schon mal passiert. Und das wäre irgendwie juristisch seltsam, wenn wir den Vertragsschluss so früh abbilden würden, dass wir uns es da nicht mehr anders überleben könnten. Das wäre ja vielleicht sogar im Interesse beider Beteiligten. Stellen Sie sich vor, da hat jemand, der klassisch mit Bargeld bezahlt, irgendwie merkt er, dass er nicht für alles, was er da schon eingesteckt hat, das Bargeld in der Tasche hat. Der möchte etwas zurücklegen. Könnte auch theoretisch sein, dass vielleicht die Birne eine faule Stelle hat, dass ich sie wieder zurücklegen möchte. Oder dass ich später irgendwie merke, oh, dieser Laden hat nicht nur Birnen, sondern er hat auch abgefahrene Früchte, hat jetzt gerade irgendwie auch schöne Brombeeren im Angebot und das möchte ich viel lieber und dann möchte ich die Birnen wieder zurücklegen. Also da wäre es irgendwie ganz schön, wenn unsere Vertragstheorie einen Weg bahnen würde, dass ich noch, nicht noch unmittelbar im Vertrag drin bin, denn dann wäre dieser Vertrag ja nach Pacta sunt servanda einzuhalten und ich müsste mir überlegen, wie ich da mit irgendeinem Sonderrecht wieder rauskomme. Das würde nicht gut passen. Denkbar wäre auch Angebot mit der Warenauslage, aber ich nehme das erst an, indem ich es an der Kasse vorzeige. Dann könnte ich viele mit Probleme dieses Zurücklegens lösen. Was vielleicht noch bliebe an Unbehagen ist, dass die Warenauslage dann doch irgendwie ähnlich dem Schaufenster ist und eher so etwas ist, was sich an eine unbestimmte Vielzahl von Personen richtet. Auch darüber wird gesprochen, ob man das abbilden kann in der Willenserklärungstheorie, ein Angebot ad incertas personas, also an einen unbestimmten Personenkreis. Aber auch da haben wir eine relativ frühe Bindung dann des Supermarkts drin und vielleicht aus dem Bemühen herausgetragen, dass man möglichst wenige zeitliche Friktionen zulässt zwischen dem Angebot und Annahme, das zeitlich sehr dicht beieinander hat, entscheiden sich wahrscheinlich die meisten dafür zu sagen, ganz klassisch, all das, was der Supermarkt macht mit dem Bereitstellen, ist alles Invitation, ist ad offerendum. Und es wird erst dann in Richtung Vertragsschluss konkret, wenn tatsächlich jemand mit den Waren, mit seinem Warenkorb auf die Kasse zumarschiert. Wenn das so ist, dann wäre der erste Akt an der Kasse das Vorlegen, das vielleicht vorziehen lassen auf dem Band in Richtung des Scanners. Damit würde ich sagen, vielleicht mit dem Legen aufs Band, lieber Supermarkt, ich möchte das kaufen. Und indem jetzt der Verkäufer, der da hinter dem Terminal sitzt, das Ganze durchzieht durch den Scanner, würde er wahrscheinlich sagen, ich bin damit einverstanden, dass wir dass das gewissermaßen von dir jetzt gleich auch mitgenommen wird. Manche würden vielleicht auch sagen, es ist ein großer Kaufvertrag. Auch das wäre vielleicht sogar noch lebensnäher. Deswegen machen wir nicht einen Kaufvertrag über 5 Orangen und 7 Birnen und 3 Pfund Butter oder so etwas, sondern wir haben einen Gesamtkaufvertrag und da kann das Angebot erst dann formuliert werden, wenn alle Waren über das Band gezogen sind. Das bedeutet, dann würde die Annahme wahrscheinlich eher in der Freigabe des Betrags zur Zahlung liegen. Nicht in der Zahlung selbst, wäre natürlich auch theoretisch denkbar, aber Sie erinnern sich, Abstraktions- und Trennungsprinzip. Die Frage, ob ich den Vertrag tatsächlich bezahle, ist etwas, was von einem schuldrechtlichen Vertrag zu trennen ist. Eine neuere Aufgabenstellung, also wenn ich das zu einem Klausurfall machen würde, würde ich immer sagen, das ist das alte Beispiel. Schauen wir doch mal, was die Damen und Herren Studierenden zu dem relativ neuen Alternative sagen, nämlich der Vertragsschluss am Self-Service-Terminal. Self-Service, keine Ahnung, in Amerika habe ich das auch schon vor 20 Jahren erlebt, aber bei uns kommt das ja leider erst langsam, erst jetzt. Auch da könnten Sie sich überlegen, ja, was ist denn da überhaupt das, was man dem Supermarkt dann als eine Vertragserklärung zurechnen kann? Aus meiner Sicht, ich habe dazu noch nicht so viele Veröffentlichungen gesehen, aber wäre es das Logischste zu sagen, auch da muss ich als Kunde erst einmal anhäufen und erst mal alles nacheinander wegscannen und erst wenn ich nach dem Scan der letzten Banane gewissermaßen auf Weiter gedrückt habe, sodass ich tatsächlich in Richtung eines Zahlvorgangs komme, in Richtung reicht an der Stelle, habe ich gesagt, okay, das möchte ich kaufen. Und in dem Moment, wo mir dann der Zahlvorgang angeboten wird, würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Reaktion des Supermarkts da und haben wir dann auch eine Annahme meines Angebots. Das ist dann schon näher am Bezahlvorgang dran. Aber wenn man das sprachlich jetzt nicht missverständlich fasst, ist es, glaube ich, kein Problem, auch da die Trennung zwischen schuldrechtlichem Geschäft, also dem Kaufvertrag, und der Vollziehung oder Erfüllung dieses Kaufvertrags im Sinne einer Zahlung begrifflich klar zu unterscheiden. Ich habe noch das Zusatzwort Computererklärung drunter geschrieben. Eine Computererklärung ist eine computergenerierte Willenserklärung. Man könnte nämlich ganz theoretisch jetzt überlegen, hä, das ist ja so ein Automat, der mir da gegenübersteht. Kann das überhaupt jemand sein, der den Supermarkt irgendwie vertritt? Aber darüber ist die BGBAT-Vertragstheorie, die Wissenschaft schon längst hinweg. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur weil gewissermaßen jemand einen Computer, ein Terminal programmiert hat, heißt das nicht, dass darin nicht auch Willenserklärungen drin sein können. Sondern die Interaktion, die ich an so einem Self-Service-Terminal als Kunde habe, die zeigt ja gerade, dass der Vertragsschluss möglich sein muss. Schließlich habe ich Ihnen da ganz unten noch drunter geschrieben, man kann auch mal mit der strafrechtlichen Theorie das Ganze vergleichen, mehr aber dann bitte auch nicht. So viel weiß ich sogar noch aus meinen hochgeschätzten Strafrechtsvorlesungen. Das war für mich irgendwie eine der Sternstunden des Jurastudiums, wie das ist bei Paragraph 242 Absatz 1 StGB. Also damals wurde das vertreten. Ich denke, das steht auch heute noch in Ihren Lehrbüchern drin. Ich habe mir das irgendwie gemerkt, weil ich auch die Begriffe irgendwie ganz lustig fand. Kontraktationstheorie, da wäre die Wegnahme schon erfolgt in dem Moment, wo ich die Ware nur berührt habe, ja. Glaube ich, hat die strafrechtlich nicht überzeugt, überzeugt uns auch als Zivilrechtlicher nicht. Uns geht es natürlich allerdings auch nicht um die Wegnahme, sondern um die Frage, ob ich da schon eine Vertragserklärung als Kunde abgebe. Dann die Apprehensionstheorie, ich berühre nicht nur, sondern ich nehme in die Hand. Oder die Ablationstheorie, ich nehme das Ganze mit, führe es weg. Oder die Illationstheorie, ich habe es am Ende des Tages geborgen. Das bedeutet, ich bin aus dem Supermarkt am Ende des Tages sogar schon raus. Ich meine, dass die Strafrechtler sich bei der Wegnahme irgendwo zwischen Ablations- und Illationstheorie orientieren. Bitte nennen Sie diese Theorie nicht im Zivilrecht, auch wenn ich sie Ihnen auf die Folie draufgeschrieben habe. Aber ich möchte Sie nur für Denkmuster sensibilisieren und möchte Ihnen sagen, naja, die Strafrechtlerinnen und Strafrechtler sind natürlich auch keine anderen Menschen als wir. Und es sind zumindest mal ähnliche Muster wie im Strafrecht bei der Wegnahme, die wir hier verwenden beim Zivilrecht, wenn wir darüber nachdenken, wann wer welche Vertragserklärungen abgibt. Das Self-Service-Terminal steht noch im Supermarkt. Das ist eigentlich die eine Alternative zum klassischen Vertragsschluss im Supermarkt. Jetzt gibt es aber noch eine andere Alternative, die für Sie wahrscheinlich noch viel gewöhnlicher ist. Und der habe ich eine eigene Folie gewidmet, nämlich den Standardfall eines Webshops. Und das ist ein Fall, den ich besonders spannend finde. Vielleicht auch, weil ich selbst vor einiger Zeit mal was dazu geschrieben habe. Und da würde ich meinen, da bin ich ganz eitel oder ganz von dem, was ich da geschrieben habe, so überzeugt, dass ich mir denke, da wird sich die herrschende Auffassung in absehbarer Zeit ändern. Wahrscheinlich, weil es auch ich nicht ganz alleine so sehe. Und ich möchte Sie ein bisschen auf meine gedankliche Reise mitnehmen und jetzt male ich Ihnen tatsächlich doch mal was auf. Wie läuft das eigentlich in einem Webshop? Was gibt es denn da für verschiedene, vielleicht auf einer Zeitleiste eintragbare mögliche Erklärungen, denen man den Erklärungswert beimessen kann, dass da einerseits ich als Kunde, andererseits vielleicht auch Amazon oder wer auch immer, Zalando, bereit ist, mir einen Gegenstand zu verkaufen. Diese Grafik habe ich noch nie so gemacht, aber ich mache sie jetzt für Sie und ich habe ein ungefähres Konzept vor Augen. Schauen wir mal, ob das glückt. Also, ich schreibe mal oben drüber, was macht die Verkäuferseite und unten drunter schreibe ich vielleicht mal in einer anderen Farbe. Welche nehmen wir da? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, nehme ich immer lila. Was macht K? Also die Käuferin. Wenn Sie sich so ein Angebot in einem Webshop anschauen, würden Sie sagen, das Erste, was eigentlich passiert, ist, dass das V das Angebot online stellt. Davor passiert eigentlich nichts. Da sind bestimmte Artikel in der Online-Warenpräsentation drin. Jetzt kommt K an und ruft die Seiten auf, vielleicht ergänze ich bei dem, was V tut, auch noch Verfügbarkeitsampel. Das wird jetzt hier sehr eng. Daran sehen Sie, dass ich das eben spontan entwickle. Ich möchte Sie aber schon dafür sensibilisieren oder aufmerksam machen, dass Sie selbst mal beobachten, dass es das natürlich gibt, ja, dass da bei Gegenständen steht auf Lager oder irgendwie eine grüne, gelbe oder rote Ampel, nicht mehr auf Vorrat oder nur noch begrenzt oder nur noch zwei Items in Stock oder so etwas. Das sehen Sie ja immer wieder. So, jetzt rufe ich aus der Warte des Kunden diese Seite auf und sehe vielleicht sogar diese Ampel. Ist da schon ein Angebot da? Ich finde, man kann grundsätzlich darüber diskutieren, ob jedenfalls das Darstellen dieser Seite von Seiten der Verkäuferin mit einer solchen grünen Ampel noch irgendwie 200 Stück da, ob das nicht schon ja, eine sehr klare Invitatio ad Offerendum ist oder vielleicht sogar schon ein Angebot. Am Ende des Tages würde ich mich, glaube ich, noch dagegen entscheiden, weil ich mir denke, das ist irgendwie noch zu allgemein, aber es spielt in das, was kommt, dann irgendwie auch noch rein. Das nächste, was passiert in unserem klassischen Webshop-Bestellvorgang, ist, dass ich als Kunde hingehe und den Gegenstand in meinen Warenkorb verfrachte. Verschieben schreibe ich auf. Hier können Sie natürlich gut die Parallele ziehen zu einem klassischen Supermarkt. Auch da haben wir gesagt, tue ich die Sachen in meinen Warenkorb, da kann ich aber nicht mehr zurücklegen. Ja? Deswegen möchte ich da nicht gebunden sein. Man könnte ja aber theoretisch schon bei diesem Punkt sagen, V lässt das zu. Ist das dann nicht vielleicht sogar schon ein Angebot, dass ich als Verkäufer zulasse, diese Kundin hier, die da gerade unterwegs ist, von der weiß ich, die tut das in ihren Warenkorb. Ich finde das vertretbar. Man muss fairerweise sagen, dann müsste das eigentlich auch beim Supermarkt, beim klassischen Supermarkt vertretbar sein. Aber da habe ich zum ersten Mal eigentlich so etwas, wo ich mir denke, naja, in dem Moment, wo ich als Verkäufer, als Webshop zulasse, dass eine Kundin das in ihren virtuellen Warenkorb tut, kann ich das ja gewissermaßen aus meinem Vorrat schon temporär ausbuchen. Das heißt, dann werde ich vielleicht anderen potenziellen Kunden die Ampel nicht mal als grün anzeigen, wenn ich schon ahne, dass K das jetzt kaufen wird. Ist zumindest mal vertretbar, in diesem Zulassen schon eine Willenserklärung zu sehen. Was wir dann haben, das ist auch letztlich im Zivilrecht so vorgesehen und deswegen machen die Webshops das so, aber wir schauen jetzt nicht, wo das im BGB drinsteht, dass ich eine Art Warenkorb zur Kasse gehen, heißt es, glaube ich, immer, so eine Kassenansicht habe. Das ist das Nächste, das passiert jetzt von Seiten des V aus. Der Darstellen schreibe ich noch darunter, ja, also die Seite, der Webshop des V ist so programmiert, dass in diesem Moment jetzt diese Auflistung aller Items, das wäre dann gewissermaßen verglichen mit dem Supermarkt die Auflistung dessen, was ich schon eingescannt habe und was dann auf dem Display des Verkäufers erscheint, dass ich das überhaupt von der Softwareseite aus zulasse. Und Sie wissen, am Ende dieser Seite, dieser Kassenseite, steht dann ein blauer Button, darauf steht zahlungspflichtig bestellen. Das wäre wiederum das Nächste, was von Seiten der K aus denkbar wäre, als eine Vertragserklärung. Ich schreibe hier nur Button hin. Und wenn ich das tue, wenn ich das online bestelle, dann kommt in der Regel, ja, vielleicht mache ich das sogar noch dahinter, ist ein kleiner weiterer Schritt, Zahlung. Und dann achten Sie mal darauf, wenn Sie online etwas bestellen, kommt als nächster Punkt die Bestellbestätigung. Und dann kommt vielleicht sogar noch einen Tag später die Auftragsbestätigung. Sie können gleich mal das Video ausmachen und für sich überlegen. Ich habe am Anfang so ein bisschen gesagt, das ist schwierig, aber jetzt kam eine Reihe von Punkten, die ich noch nicht kommentiert habe, wo Sie sich überlegen könnten, wo würden Sie eigentlich sagen, dass Sie Vertragserklärungen der beiden Seiten sehen? Ich glaube, relativ klar ist, dass man sagen kann, aus der Warte des Kunden, wann will der auch erkennbar einen Vertrag schließen, würde man wahrscheinlich sagen, mit dem Button-Klick. Ja? Also das hier, der Button, Da steht ja drauf, der ist blau, irgendwie einigermaßen vereinheitlicht. Auch das steht im BGB drin, dass das sogar so sein muss, nicht freiwillig von den Anbietern. Wenn ich diesen Button da drücke, dann denke ich mir, das ist wohl der Zeitpunkt, wo ich mich binde an einen Vertrag. Theoretisch konnte ich noch schon über das Verschieben im Warenkorb nachdenken, aber das ist ja noch zu früh, da kann ich ja wieder was rauslöschen. Ich kann die Zahlen der eingekauften Stücke noch rauf oder runtersetzen, das überzeugt nicht. Und bei der Zahlung ist es ja so, dass ich eigentlich schon den Vertrag erfülle. Das ist ja nach der Trennungstheorie gerade von meiner eigenen Vertragserklärung zu unterscheiden. Deswegen, ich glaube, hier bei der Käuferseite sind wir relativ klar, der Button-Klick muss die Vertragserklärung sein. Die große Frage ist nur, wie sieht es denn aus auf der Seite der Verkäuferin? Und da ist es tatsächlich kurioserweise so, dass die herrschende Meinung, und ich sage die noch herrschende Meinung, die sagt, das, was ich jetzt hier rechts markiere, also der denkbar letzte Punkt ist die Vertragserklärung des Verkäufers. Warum sagt das die herrschende Meinung? Weil sie sagt, naja, der muss ja jetzt erstmal ins Lager gehen und muss ja erstmal nachschauen, was er hat. Die Bestellbestätigung, ein Punkt vorher, die hört sich vielleicht so ähnlich an. Könnte man auch schon darüber streiten, wie die zu verstehen ist als Willenserklärung vom objektiven Empfängerhorizont der Käuferseite her. Aber es muss ja erst nochmal ins Lager gegangen werden seitens der Verkäuferin im besten Jura-Deutsch. Und dann erst können die Verkäuferin entscheiden, ob sie denn tatsächlich auch bereit ist, einen entsprechenden Gegenstand zu verkaufen. Sie könnten mal in der privaten Arbeitsgemeinschaft überlegen, warum überzeugt sie das nicht? Ich sage Ihnen, warum mich das nicht überzeugt. Erstens, in aller Regel ist heute der Lagerbestand digital und erst recht und jedenfalls dann, wenn der Lagerbestand schon dargestellt wird auf der Seite, wo ich auch als Kunde sehen kann und damit kalkulieren kann, da ist noch etwas da, sehe ich kein schutzwürdiges Interesse der Verkäuferseite, den Vertragsschluss noch länger rauszuziehen, um gewissermaßen im Lager festzustellen, ob tatsächlich der per Ampel angezeigte Lagerbestand tatsächlich auch richtig so ist. Zweites Argument von mir wäre, dass eigentlich, meine ich, Laien nicht damit rechnen, dass nach dem Button-Klick noch etwas schiefgehen kann. Da steht doch gerade drauf, Zahlungspflicht bestellen. Ich rechne damit, dass ich jetzt eine Zahlungspflicht auslöse. Und wenn ich damit rechne, heißt das auch, ich rechne damit, in dieser Sekunde den Vertrag zu schließen. Und das dritte, für mich vielleicht sogar wichtigste Argument, ist dasjenige der Zahlung. Die schwimmt da so unbedeutend kurz nach dem Button-Klick herum. Aber es wäre doch aus Sicht des Kunden widersinnig, einen Vertrag zu bezahlen, den ich noch gar nicht geschlossen habe. Das ist doch irgendwie komisch. Klar, die Verkäufer würden sich damit rausreden, zu sagen, das ist doch super wichtig für Sie, diese Zahlung. Erstmal abwarten, ob der Kunde tatsächlich das Geld hat. Und Sie wollen den Vertrag erst dann geschlossen wissen, in der Situation, wo die Zahlung tatsächlich erfolgt ist. Aber schwierig, weil man dann dem Kunden zumuten würde, nichts hineinzuzahlen und zu hoffen, dass es danach noch zum Vertragsschluss kommt. Kann man das auch irgendwie abfedern? Man könnte darüber nachdenken, dass man irgendwie vielleicht eine Bedingung reinmacht. Also der Kaufvertrag soll nur geschlossen sein, wenn K binnen 2 Tagen den in Rechnung gestellten Betrag auch bezahlt. Vielleicht sogar als auflösende Bedingung, sonst fällt der Vertrag weg. Das wäre nach 158.2 grundsätzlich möglich. Es würde zugleich so ein bisschen die Trennungstheorie, die klare Trennung zwischen schuldrechtlichem und sachenrechtlichem Geschäft, ein wenig gestalterisch aufheben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist mir unterm Strich vor allen Dingen wichtig, es gab durchaus Leute, als ich diesen von mir erwähnten Aufsatz, der war in der Zeitschrift, ich glaube, jetzt musste ich lügen. Wo habe ich den wohl veröffentlicht? Jedenfalls im Open Access. Wenn Sie also googeln meinen Namen und dann Vertragsschluss im Webshop oder im elektronischen Geschäftsverkehr, dann müssten Sie den finden. Peinlich, dass ich den Namen der Zeitschrift vergessen habe. Irgendwas in Richtung Jura, glaube ich. Der ist im Open Access verfügbar, da könnten Sie das lesen. Und da gab es durchaus positive Rückmeldungen. Das bekommt man nicht für alle Sachen, die man schreibt. Manches verhallt ohne Echo, anderes kriegt man scharfe Kritik. Bei diesem Beitrag war es anders. Das lässt mich hoffen, dass deswegen habe ich das mich so getraut zu schreiben, die herrschende Meinung sich da vielleicht in absehbarer Zeit mal dreht und ein bisschen realistischer wird, in der Weise, dass dann tatsächlich mit dem Button-Click ein Vertrag zustande kommt. Solange das aber noch nicht so ist, solange der Wind sich nicht gedreht hat, würde ich sagen, ist beides vertretbar. Sie müssen aber aufpassen, hier meiner Meinung zu folgen. Kann man das Ganze noch weiter in die Zukunft drehen? Ja, kann man sicherlich. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie das aussieht, wenn Sie eine KI-Assistentin einen Vertrag für sich schließen lassen? Denkbar ist das ja. Ich habe eben schon gesagt, diese Computererklärungen sind grundsätzlich etwas, was die Rechtswissenschaft schon kann. Wir behandeln einfach eine von einer Software abgegebene Erklärung wie eine normale Willenserklärung, indem wir uns einfach fragen, welcher Mensch steckt dahinter? Welcher Mensch hat die Software so programmiert, dass diese Software Erklärungen, Displays anzeigen soll, die ihn oder sie nachher binden sollen? Im Beispiel eines Self-Service-Terminals im Supermarkt wäre das gar kein Problem. Da wissen wir, der Supermarktbetreiber, vielleicht eine GmbH, was auch immer, hat letztlich diesen Automaten da aufgestellt. Deswegen gehen wir völlig unproblematisch davon aus, dass das die Person ist, mit der ich da auch einen Vertrag schließe. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Privatperson. Können Sie das denn in gleicher Weise machen? Ich meine, ja. Da gibt es bisher einige rechtswissenschaftliche Überlegungen dazu. Es gibt noch nicht so viele Beispiele, deswegen ist es mir wichtig. Ich habe vor einiger Zeit mal mit meinen Studierenden an der BSP in unserem Datenrechtskurs mal uns überlegt, was könnten Beispiele dafür sein, dass wir tatsächlich auch mit leicht vorstellbaren Geschäften in der Zukunft KI-Unterstützung zu Hilfe nehmen. Und ein Beispiel, das ich irgendwie ganz sinnvoll finde, ist, wir geben halt der KI so eine gewisse Marschroute vor, was sie mir abends zum Essen bestellen soll, aber wir überlassen ihr dann doch in vielerlei Hinsicht die letzte Auswahl. Ich sage zum Beispiel, ich befinde mich in einer Law School in Berlin-Steglitz und ich weiß, da sind jetzt 100 Pizzerien im Umkreis. Ich sage, lieber virtueller Assistent, bitte such dir davon eine Pizzeria aus, die erstens jetzt geöffnet hat, zweitens eine Lieferzeit von weniger als einer Stunde hat, drittens eine Liefergebühr hat, die möglichst klein ist, viertens, die mir eine gute vegetarische Pizza bietet, fünftens, die eine gute Google-Bewertung hat. Sechstens, die auch andere Kriterien erfüllt, die du, liebe virtuelle Assistentin da draußen, irgendwie so siehst. Und wenn ich schon sage, irgendwie möglichst gute Bewertung oder möglichst schnelle Lieferung, dann wird schon klar, da sind ganz viele eigene Wertungen zu treffen und die gebe ich eben gerade nicht klar vor als Besteller an der Stelle, sondern ich lasse das alles von meiner Assistentin erledigen. Ja? Und es sieht ein bisschen so aus, ja, ist die große Frage, von wem kommt denn eigentlich die Willenserklärung, wenn gewissermaßen zumindest der Rest der Willenserklärung, die Fertigstellung einer Willensbildung, wenn die gar nicht mehr bei mir, sondern bei der KI passiert. Da kann man auch noch vieles vertreten, was ich Ihnen nicht erschöpfend auf diese Folie drauf geschrieben habe. Aber bottom line sollte aus meiner Sicht Folgendes sein: Wir rechnen diese Willenserklärung zunächst einmal mir zu, als Person. Wir tun so, als ob das meine Willenserklärung ist. Ganz kleine Randnotiz müssen wir noch machen. Wir werden uns zum späteren Zeitpunkt in dieser Vorlesung mit Konstellationen beschäftigen, wo Mensch A für Mensch B handelt. Wir sprechen von Stellvertretung. Man könnte auch darüber nachdenken, das so zu behandeln, dass die KI meine Stellvertreterin ist. Aber an dieser Stelle vereinfachen wir es nochmal und sagen, nein, keine eigene Rechtspersönlichkeit, die KI jetzt hier aufnimmt, sondern wir sagen ganz einfach, es ist meine Willenserklärung, wenn ich gewissermaßen die KI an der lockeren Leine laufen lasse und sie selbst die Entscheidung fertigstellen, komplettieren lasse, dann ist es trotzdem meine Willenserklärung. Das bedeutet, wenn dann die KI bei Pizzeria P bestellt und im Nachhinein, wie ich das alles nochmal für mich nachvollziehe, habe ich den Eindruck, die ist Amok gelaufen. Ja? Sie hat irgendwie Pizza Hawaii bestellt mit irgendwie Schinken drauf. Ich wollte vegetarisch. Außerdem die Pizzeria, wo die KI bestellt hat, die hat nur eine Bewertung von 2,9 und so setzt sich das fort, hat eine Lieferzeit von 1,5 Stunden. Dann sage ich, hey, das war gar keine gute Entscheidung. Trotzdem, wenn wir uns das aus der Warte des Rechtsverkehrs anschauen, da ist halt eine Bestellung eingegangen. Die schauen sich nicht an, ob das von meiner Assistentin in der einen oder anderen Weise maßgeblich beeinflusst wurde, sondern da ist nur wichtig, es ist von meinem Account, hinter dem ich als Person stehe, eine Bestellung eingegangen. Das wäre insofern eigentlich nur eine fortschrittliche Form der Computererklärung. Und wenn ich dann damit nicht einverstanden bin, dann kann ich überlegen, ob ich vielleicht über das sogenannte Gewährleistungsrecht, das wäre dann Stoff des nächsten Semesters im Schuldrecht, Gewährleistungsrechte geltend mache. Also zum Beispiel sage, nee, ich möchte mein Geld wieder zurück, weil die Pizza weil ich die gar nicht bestellt habe oder weil es vegetarisch sein sollte, wie meine KI auch richtig gesagt hat und du hast mir Fleisch geliefert. Aber der KI-typischere Fall wäre derjenige, dass die KI halt irgendwas gemacht hat, was ich nicht wollte. Das heißt, sie hat meinen Willen, den ich eigentlich ihr vorgegeben habe, nicht korrekt wiedergegeben. Und dann müssen wir darüber nachdenken, ob ich einen Willensbildungsfehler habe. Und das wäre dann für uns das Thema erneut Anfechtung. Auch das verschiebe ich nochmal um eine Woche. Aber Sie können es schon mal im Kopf assoziieren mit dem 119 BGB. Die Anfechtung ist eine Methode, wie ich im Nachgang wieder aus einem Fall herauskomme. Aber im Moment sind wir noch nicht in diesem Nachgang, sondern betrachten nur die Situation oder die Frage, ob eine Willenserklärung als solche da ist und wem sie zuzurechnen ist. Und da dürfen Sie sich beim KI-Assistenten merken, nach aller Diskussion für und wider spricht vieles dafür zu sagen, das ist ganz einfach eine von der Software abgegebene Erklärung, die mir als Menschen, der die KI auf die Spur gesetzt hat, zuzurechnen ist. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück aus der Zukunft und gehen zu einem anderen Thema, das vielleicht leider uns Deutschen manchmal noch wichtiger ist, nämlich das Auto. Auch das ist noch ein Standardfall. Der passt jetzt nicht so schön in meine gedankliche Kette rein, vom alten Supermarkt hin zur modernen Form des Vertragsschlusses. Und die Tankstelle bringt so ein bisschen ihre eigenen Schwierigkeiten mit sich. Trotzdem, auch das kommt regelmäßig in Prüfungen, deswegen möchte ich Sie damit nicht allein gelassen haben. Auch hier können wir durchdeklinieren. Ich verzichte mal darauf, Ihnen das jetzt auf der Seite nochmal aufzumalen. Was sind eigentlich die einzelnen Zeitpunkte, wo man über Vertragserklärungen diskutieren kann? Es gibt Leute, nicht viele, aber die da sagen, indem ich eine Zapfsäule aufstelle, mache ich schon ein Angebot. Man könnte überlegen oder zumindest die Zapfsäule freigebe. Und dann würde ich annehmen, indem ich tanke. Ich habe so abqualifizierend meine Meinung dazu geschrieben. Ich finde es jetzt, ich möchte es nicht abqualifizieren. Ich finde das durchaus vertretbar. Denn so ähnlich wie ich im Webshop in dem Moment, wo ich zahle, dann eigentlich auch schon unumkehrbare Verhältnisse habe oder nicht mehr so leicht unumkehrbare Verhältnisse habe, ist ja eigentlich auch schon fast klar in dem Moment, wo ich den Sprit einfülle, dass da jetzt die Transaktion läuft, ja, da gibt es kein Zurücklegen mehr. Klar kann ich theoretisch auspumpen und zurückpumpen, das dürfte wahrscheinlich die Tankstelle gar nicht mehr irgendwie zurücknehmen. Wer weiß, welche Verunreinigung in meinem Tank drin war. Also das ist alles so schwer rückgängig zu machen, dass man schon sagen kann, nach der allgemeinen Verkehrsanschauung spricht vieles dafür, dass in dem Moment, wo zumindest der Tankvorgang beendet ist, dass da der Vertrag auch irgendwo geschlossen worden sein muss. Dagegen sagt die wohl herrschende Meinung, sage ich mal vorsichtig, naja, wir haben aber noch gar nicht den Kunden identifiziert. Wir haben noch gar nicht sicher, dass der das auch zahlen möchte. Und diese Hoheit wollen wir der Tankstelle eigentlich nicht so einfach nehmen. Klar haben wir hier einen Vollzug gewissermaßen dann vor dem Vertragsschluss, aber üblicherweise sind doch so Vertragsschlussvorgänge, sind Kassenvorgänge. Und wenn man das so sieht, kann man sagen, naja, zumindest die Annahme des Angebots, die kann ich auch nicht gegenüber einer Säule erklären, denn die Säule ist letztlich nur eine Sache, wo ich mich wahrscheinlich oder in vielen Fällen noch nicht mal mit einer Kreditkarte identifiziere. Im Ausland ist das etwas häufiger der Fall. Und wenn ich gewissermaßen meine Identifikation erst in der Supermarktkasse abgebe und da erst ganz klar wird, dass mir diese Tanksäule zugeordnet wird, dann kann man jedenfalls auch vertreten und vielleicht würde es überwiegend die Leute noch so sehen, zu sagen, erst indem ich an der Kasse mich melde und sage, ich habe jetzt so vereinfacht geschrieben, Zahlen an der Kasse, vielleicht sogar würde man noch präziser sagen, das Melden an der Kasse und zu sagen, ich war an Säule 3, das wäre vielleicht noch präziser zu sagen, dass da man gut vertreten kann, dass damit ich meine Vertragserklärung abgebe. Ich streiche das einfach mal frech durch und schreibe dazu melden an der Kasse. Und mit melden meine ich sage, diese Säule ist diejenige, die ich bedient habe. Was kann man noch sagen? Angebot durch Nennung der Zapfsäule an der Kasse, das wäre dann die Erstvertragserklärung oder und dann wäre die Reaktion darauf von Seiten der Person hinter dem Tresen, dass sie mir dann den Zahlbetrag nennt. Auch das ist alles denkbar. Ich würde heute keine Klausur mehr damit bilden, weil ich finde, es sind keine grundstützenden neuen Probleme, wie Sie herausgehört haben. Das im Webshop finde ich tausendmal spannender. Trotzdem, das mag Ihnen noch vorkommen. Und auch da halten Sie, wenn ich Ihnen schon sage, da ist einiges vertretbar und der Fall sollte Ihnen unterkommen, diskutieren Sie es vielleicht nochmal in der privaten Arbeitsgemeinschaft. Vielleicht finden Sie sogar noch Argumente, die auf meiner Folie nicht draufstehen. Ansonsten schauen Sie, welche Andeutungen im Sachverhalt drin sind, diskutieren Sie das und dann können Sie eigentlich fast alles vertreten. Ich habe auf diese Folie dann sogar noch einen Exkurs drauf geschrieben, und zwar deswegen, weil dieses Tankstellenthema man später in einer Klausur noch wunderbar mit einem sachenrechtlichen Thema verbinden kann. Sachenrecht ist allerdings erst Thema des dritten Semesters, deswegen müssen Sie das hier noch nicht verstehen. Das ist wirklich von mir nur deswegen eingefügt, weil ich damit rechne, dass Sie vielleicht in einem Jahr auch nochmal diese Folien in der Rückschau rausholen konnten und dann dankbar sind, dass das BGB-AT auch schon eine Brücke ins Sachenrecht schließt. Insofern, mit großer Entspannung hören Sie sich nur die zwei Takte an, die ich Ihnen dazu zu sagen habe. Im Sachenrecht diskutiert man, wem gehört eigentlich was. Das ist Trennungsprinzip, die Vollzugsebene und nicht die Frage, wann wird der Vertrag geschlossen. Und das ist tatsächlich an der Tankstelle besonders schwierig. Denn wenn ich sage, nach dem, was oben auf der Folie steht, der Vertrag wird manchmal sogar, oder manche sagen, wird erst an der Kasse geschlossen, dann hat wahrscheinlich die Tankstelle kein Interesse daran, schon vorher das Eigentum an den Benzin auf die Fahrzeughalterin zu übertragen. Und dann muss man sich überlegen, was da eigentumsrechtlich passiert in dem Moment, wo ich zutanke. 948, die Hausnummer, die sagt, naja, wenn ich zwei Flüssigkeiten miteinander vermische, dann habe ich in der Regel Miteigentum der bisherigen Eigentümer. Ja, da kann die Tankstelle dann nichts machen, auch wenn sie gerne wollte. Nur dann, wenn im Tank kaum mehr was übrig war. Das wäre eine Situation, wo man sagen könnte, die paar Tropfen, die noch drin waren, die zählen nicht wirklich. Gibt es auch eine Vorschrift dazu, 947 Absatz 2. Und dann hätte tatsächlich die Tankstelle sogar in diesem Moment des Einfüllens noch Alleineigentum an dem Sprit. Und den würde sie erst dann gewissermaßen vom Eigentum her freigeben und der Kundin übereignen, in dem Moment, wo die gezahlt hat. Und dann wirklich auch gesagt wird, du kannst jetzt hier von dannen ziehen. Ist eine sachenrechtliche Frage, haben Sie jetzt mal gehört. Mehr müssen Sie dazu an dieser Stelle nicht wissen. Und wo wir schon bei Autos sind, es gibt noch einen zweiten Sonderfall. Ich hoffe, den hatte ich noch nicht. Der passt nämlich an mehrere Stellen der BGB-AT-Vorlesung. Ich habe ihn jetzt mal hier eingeordnet, nämlich das sogenannte faktische Vertragsverhältnis. Das sind Situationen, auch regelmäßig, wo man mit dem Auto unterwegs ist, war jedenfalls der klassische Fall des BGH. Und da hat man auch über Angebot und Annahme gestritten. Und eine Seite hat gesagt, ich habe nie eine Vertragserklärung abgegeben. Ganz bekannt, der sogenannte Hamburger Parkplatzfall. Jetzt habe ich Ihnen dazu nur das Aktenzeichen aufgeschrieben, weil nicht so viel Platz war. Ich sage Ihnen aber auch, wie Sie von diesem Aktenzeichen weiterkommen zu der Entscheidung. Natürlich, Sie können es einerseits googeln, ansonsten möchte ich Ihnen einfach mal raten, dass Sie sich mal mit dieser Seite hier vertraut machen, dejure.org. Da habe ich keine Stakes. Ich weiß auch nicht ganz genau, wer die Stakes hat. Ich will Ihnen nur sagen, das ist aus meiner Sicht eine ganz besonders nützliche, zentrale Seite für Juristinnen und Juristen, die nämlich wie so eine Art Riesenwegweiser oder Katalog ist für alle möglichen juristischen Beiträge, seien sie online veröffentlicht, seien sie in Zeitschriften veröffentlicht oder sei es eben auch Rechtsprechung. Wenn Sie etwa ein solches Aktenzeichen 5ZR223 aus 54 eingeben, dann finden Sie dort einmal die Originalentscheidung des BGH. Sie finden auf der gleichen Seite aber auch Links zu den Vorinstanzen. Das ist sehr nützlich, damit Sie wissen, was war denn eigentlich der Ursachverhalt, der irgendeinem kleinen Amtsgericht vorgelegen hat, und sehen, wie das weiter hochkam zum BGH. Sie finden auch online verfügbare Kurzbesprechungen. Sie finden manchmal sogar auch Skripten dazu. Sie finden manchmal auch in Fachzeitschriften erschienene Beiträge dazu. Die sind nicht immer im Volltext erreichbar, weil die manchmal hinter einer Paywall sind. Aber diese Seite, dejure.org, die fasst das alles zusammen. Und wenn ein Volltext verfügbar ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass die den auch verlinkt haben. Zum Beispiel gibt es ja so Rechtsprechungsseiten wie openjure.de. das wäre eine Seite, schreibe ich Ihnen jetzt nochmal darunter. Da führt dejure.org regelmäßig hin. openjure.de. Das ist ein Projekt, das einfach versucht, möglichst Rechtsprechung zu veröffentlichen, und es ist deswegen verdienstvoll, weil die Justiz das nicht so gerne mag, dass ihr Arbeit gemacht wird, und weil die Justiz nicht so super schön digital organisiert ist, ist es schwierig oder nicht ganz einfach, Entscheidungen zu anonymisieren und an OpenJur herauszugeben. Deswegen wehren sich die Länder manchmal dagegen, von OpenJur in Anspruch genommen zu werden auf Übermittlung dieser Gerichtsentscheidungen. Und das führt dann manchmal zu skurrilen Rechtsstreitigkeiten. Aber es ist für Sie ausgesprochen nützlich, und deswegen möchte ich Ihnen raten, sich da einfach mal zu orientieren, damit es für Sie selbstverständlich wird. Und wann immer mir der Platz fehlt, um ein Aktenzeichen auch noch mit einer entsprechenden OpenJur-URL zu versehen, wissen Sie, dass Sie nur auf die Jure.org gehen müssen und diese Aktenzeichen eingeben müssen. Und dann wissen Sie, wie Sie an die Entscheidung kommen. Hamburger Parkplatzfall war jetzt der erste, den ich Ihnen hier zugerufen habe. Der Fall spielte, glaube ich, sogar damals vor dem Hamburger Rathaus. Schöne Grüße an alle, die in Hamburg studieren. Da war damals jedenfalls noch ein Parkplatz, und da stand ein Schild: Wer hier drauf fährt, der erklärt sich mit der Gebührenordnung einverstanden und der zahlt am Ende auch. Und dann gab es irgendwie 9-mal Kluge, so reichsbürgermäßig, die sind da halt draufgefahren und haben halt dann ein Schild dran gehängt an ihr Auto und haben gesagt, das Drauffahren auf diesen Parkplatz, liebe Parkplatzbetreiber, dürft ihr bitte nicht missverstehen als den Willen, sich auf einen Parkvertrag mit euch einzulassen. Bitte nicht falsch verstehen, also wir denken den objektiven Empfängerhorizont als Autofahrer direkt mit. Wir wissen, man könnte das missverstehen, gerade bei so einem Schild. Aber wir wollen, dass unser Verhalten nicht so gedeutet wird. Und dann dürft ihr es halt auch nicht so verstehen. Sozialtypisches Verhalten, nannten es dann einige und sagten, naja, wenn ihr euch so verhaltet, wie es alle sich verhalten, wenn sie einen Vertrag schließen wollen, dann muss das auch als Willenserklärung zu deuten sein. Die BGH ist im letzten Endes gefolgt und hat gesagt, ja, das muss man irgendwie so einen Parkraumvertrag hinkriegen. Und deswegen, auch wenn jemand explizit sagt, ich möchte keinen Willen hier erklären, dann, obwohl es ausdrücklich ist, setzen wir uns darüber einfach hinweg und behandeln die Person mit ihrem sozialtypischen Verhalten so, als hätte sie den Vertragsschluss wollen. Dann war das lange Zeit auch irgendwie umstritten. Nicht jeder hat dem BGH beigepflichtet, weil er gesagt hat, das passt eigentlich nicht zur Willenserklärungslehre. Jetzt gab es in jüngerer Zeit aber sogar noch eine EuGH-Entscheidung. Der EuGH, der urteilt natürlich nicht über das BGB, sondern der hat so manchmal so seine ganz eigenen Regeln. In dem Fall Belgische Eisenbahn habe ich den genannt. Da ist jemand also in Belgien schwarz gefahren in der Eisenbahn, und der EuGH hat auch gesagt, gar kein Problem damit. Der EuGH ist sowieso nicht so dogmatisch unterwegs. Der sieht manchmal gar keine dogmatischen Probleme, denkt man sich so von außen. Und hat gesagt, trotzdem Vertragsschluss plus. Schwierig ist es trotzdem. Ich habe das eben jetzt so abqualifiziert als Reichsbürger-Idee vielleicht. Ich weiß jetzt gar nichts Näheres über den Fall, möchte aber schon sagen, dass es dogmatisch schwierig ist, wenn explizit ein anderer Wille geäußert wird, dann darüber hinwegzugehen und trotzdem eine Erklärung eines anderslautenden Willens anzunehmen. Deswegen dürfen Sie wissen, dass dieses Etikett sozialtypisches Verhalten trägt, und Sie dürfen wissen, dass man das mal so gemacht hat. Das ist also auf jeden Fall vertretbar, aber es gibt eben auch Kritik. Ein bisschen davon habe ich Ihnen in den unteren Teil dieser Folie aufgeschrieben. Also man sagt, ein Verhalten ist eben keine Willenserklärung, jedenfalls nicht automatisch. Es kann eine konkludierende Willenserklärung sein, muss aber nicht. Und bei einer entsprechenden ausdrücklichen Gegenerklärung ist sehr, sehr schwierig. Manche sagen auch, Minderjährigenschutz ist schwierig bei sozialtypischen Verhalten. Da kann man natürlich auch Minderjährige wieder ausnehmen und kann sagen, bei Minderjährigen darf man es nicht so verstehen. Und es gibt Leute, die sagen, wir haben einen Grundsatz, nämlich die Protestatio facto contraria non valet. Wir nehmen einfach diesen Grundsatz her und brauchen nicht die Lehre vom sozialtypischen Verhalten. Da kommen wir allerdings dann bei ähnlichen Ergebnissen aus. Und ich meine, vom Ergebnis jetzt, dass da jemand zahlen soll, der Parkraum in Anspruch nimmt, ist es, glaube ich, auch absolut nachvollziehbar. Vielleicht ist das Problem auch heute nicht so drängend wie früher. Früher hatte man gewissermaßen häufig eine Schranke, die sich nur per Hand bedienen ließ. Heutzutage wird das Kennzeichen gescannt und da muss ich irgendwie vielleicht sogar schon einen Account haben, um da überhaupt parken zu dürfen. Trotzdem will ich nicht ausschließen, dass ein solcher Fall Ihnen in der BGB-AT-Klausur am Ende des ersten Semesters noch vorgehalten wird. Und erneut gilt, Das Ergebnis ist nicht so wichtig, wie dass Sie wissen, warum Sie sich schwer tun sollten. Und da müssen Sie eben wissen, konkludente Willenserklärung wird sehr, sehr schwierig, wenn man explizit gesagt hat, dass man dieses Verhalten nicht in einer bestimmten Weise verstanden haben möchte. Im weitesten Sinne ein ähnliches Problem ist auch eines, wo ich überlegt habe, wo ich es reinpacke und was ich Ihnen jetzt an das Ende dieser Vorlesung einfach mal reingeschrieben habe, nämlich eine Situation, wo sich ein Vertrag anbahnt und im Unterschied zum faktischen Vertragsverhältnis ist es dann doch irgendwie zu einer Art Einigung gekommen, aber diese Einigung ist nicht vollständig und es sind noch Punkte offen. Und auch da müssen Sie sich fragen, ist es denn eigentlich ein Vertrag oder nicht? Oder wie von mir sehr staatstragend überschrieben diese Folie, Konsens oder Dissens? Konsens heißt Vertrag, ja, und Dissens heißt kein Vertrag. Aber wie ist es mit den Grautönen dazwischen? Es gibt glücklicherweise Vorschriften dazu. Und weil es sie gibt, sollten Sie sie kennen. Schlagen Sie bitte mal auf, Paragraphen 154 BGB. Offener Einigungsmangel steht drüber. Und das ist dasselbe wie der etwas technische Begriff des offenen Teildissenses. Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden sollte, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Dabei können wir es lassen, der Rest sind Ausnahmen. Warum heißt es offener Einigungsmangel? Nun deswegen, weil eine Partei mindestens gesagt hat, das ist mir wichtig, darüber müssen wir noch sprechen, darüber müssen wir noch eine Einigung finden und trotzdem hat es eine Einigung nicht gegeben. Das bedeutet, beide Parteien wissen ganz genau, dass noch Punkte offen sind. In dieser Situation sagt der 154, aber wenn beide das wissen und gesagt haben, so soll noch kein Vertrag zustande gekommen sein, oder wenn auch nur eine Partei das sagt, weil sie sagt, ich bin noch nicht bereit, mich auf den Vertrag einzulassen, ohne diesen Punkt geklärt zu haben, dann kann das eigentlich nur ein Dissens sein, dann kann das noch kein Vertrag sein, dann stimmen die Willenserklärungen noch nicht 100% überein. Ist, glaube ich, für sich nachvollziehbar. Beispiele trotzdem noch dafür. Sie haben einen Werkvertrag mit einer Malerin und es ist eigentlich schon klar, was zu malern ist. Es ist auch klar, dass diese Malerin es malern soll. Und es ist auch klar, was der Preis sein soll. Pauschalpreis, drei Räume, keine Ahnung, 1200 Euro. Aber was noch nicht klar ist, ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn Inventar dabei beschädigt wird? Also, wenn zum Beispiel nicht ordentlich abgedeckt wird und dann auf ein Möbelstück Farbe drauf tropft und das Möbelstück beschädigt wird und es sich vielleicht nicht mehr so einfach beseitigen lässt. Klar ahnen wir, wenn zu so etwas nichts gesagt ist, wird das Gesetz bestimmte Auffangregeln haben, wo wir Schadensersatz von der Malerin verlangen können. Aber hier haben die beiden Parteien explizit darüber gesprochen. Sie haben gesagt, wir wollen eigentlich eine Lösung für dieses Problem finden. Und sie konnten sich aber noch nicht einigen. Und da sagt jetzt der 154 in diesen Fällen, wo zumindest eine Partei gesagt hat, nee, bevor ich dich fest beauftrage, möchte ich, dass wir irgendeine Haftungsregel haben. Vielleicht hat die Malerin auch von ihr aus gesagt, sie möchte ihre eigene Haftung begrenzen. Dann ist im Zweifel kein Vertrag geschlossen. Im Zweifel heißt, es kann natürlich anders sein. Es kann sein, dass die Parteien gesagt haben, auch wenn wir uns darüber nicht einigen können, komm du mal vorbei und maler das mal. Wir räumen das Problem schon aus der Welt. Dann wäre der Zweifel nicht mehr da, der dazu führen könnte, dass wir den 154 anwenden. Aber Zweifel, wenn er besteht, eher kein Vertrag. Zweites Beispiel, Anmahnung eines Arbeitsvertrages. Und es ist schon klar, wer arbeiten soll, wo was gemacht werden soll. Es ist auch klar, welche Vergütung geschuldet wird, ob es einen Bonus gibt und so weiter und so fort. Aber es ist noch nicht klar, inwieweit Wochenendarbeit geschuldet sein soll. Auch da gelte 154 Absatz 1, wenn das für mindestens eine der Parteien ein Thema ist, das sie geklärt haben will, dann ist der Vertrag trotz Einigung über die Essentialia Negotii, nämlich was soll getan werden, zu welchem monatlichen Preis, ist der noch nicht geschlossen, solange dieser Punkt nicht geklärt wird. Davon zu unterscheiden ist die Regel des Paragraphen 155. Wie man an der Überschrift unschwer erkennen kann, hier haben wir keinen offenen, sondern einen versteckten Einigungsmangel. Haben sich die Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde. So gilt das Vereinbare heißt, dann haben wir im Unterschied zum offenen Teildissens beim versteckten Teildissens einen geschlossenen Vertrag, einen geschlossenen Restvertrag, eben Teilkonsens. Was unterscheidet die Situation vom 154, 155? Natürlich die Rechtsfolge. Ja, Rechtsfolge bei Teildissens wäre im Zweifel Vertrag nicht da. Und beim versteckten Teildissens im Zweifel ist der Vertrag geschlossen. Naja, weil bei 155 die Parteien sagen, wir gehen davon aus, dass der Vertrag geschlossen wurde. Und das Gesetz setzt noch einen drauf und sagt, irgendwie hätten die sich doch wahrscheinlich auch so geeinigt. Wenn das anzunehmen ist, dass es an diesem Punkt nicht der Vertrag gescheitert wäre, dann halten wir es für richtiger, dass der Vertrag geschlossen wird. Und dann müssen wir gewissermaßen diesen offenen Punkt irgendwie kitten. Wie kitten wir den? Das könnten Sie vielleicht sogar schon wissen. Wir hatten in der Vergangenheit schon gesprochen über ergänzende Vertragsauslegung. Das macht man gerade an solchen Punkten. Wenn wir sagen, wahrscheinlich hätten die Parteien den Vertrag auch so geschlossen, dann müssen wir halt nachträglich versuchen, bei diesem Punkt irgendwie uns zu arrangieren. 154, 155. Abhängig davon, ob offen oder versteckt, das sollten Sie wissen. Und das Ganze überträgt sich auf das Thema der allerletzten Folie heute. Das ist eigentlich ein Thema der Schuldrechtsvorlesung. Aber ich bin häufig begegnet und gerade jetzt auch aktuell lese ich Schuldrecht.at bei uns an der BSP. Dort sagen mir dann die Studierenden, na, AGB hatten Sie auch schon im ersten Semester in BGB.at. Also es scheint eine gewisse Erwartung da draußen zu sein, dass eine BGB.at-Vorlesung das AGB-Recht zumindest auch mal irgendwie behandelt. Und bei mir ist das nun eigentlich geparkt im Schuldrecht, wo es auch hingehört. Das sind nämlich Paragraphen 305 folgende, die haben hier im BGB-AT nichts zu suchen. Aber zumindest für diese kleine Erwartung möchte ich mir ganz kurz sagen, was dieses AGB-Recht denn eigentlich ist. Erstmal, was sind eigentlich allgemeine Geschäftsbedingungen? Weil wir es nur kurz anrühren, werde ich jetzt nicht Ihnen die Definition aus dem Paragraphen 305 vorlesen, sondern ich sage Ihnen ganz kurz, allgemeine Geschäftsbedingungen sind das Kleingedruckte. Kennen Sie aus ganz vielen Verträgen, die Sie jeden Tag schließen, dass Sie da irgendwo auf vielleicht der Seite des Webshops, wo Sie gerade unterwegs sind, irgendwo auch noch kleine Bestimmungen sehen könnten, anschauen könnten, aber nie natürlich haben Sie das angeklickt oder versucht, sich darüber klar zu werden, ob das nun Sie in den Vorteil oder den Nachteil setzt, denn Sie wissen, das verhandelt man nicht. Das können Sie mal versuchen bei Apple irgendwie, wenn da das nächste Software angeboten wird, da zu sagen, nee, ich bin aber mit Klausel 27.3 eurer Apple AGB nicht einverstanden. Da, lieber Apple Store, würde ich gerne noch nachverhandeln. Das funktioniert natürlich nicht. Ja? Deswegen, man hat sich daran gewöhnt, dass man AGB einfach so hinnimmt. Das gilt sogar auch im B2B-Bereich. Dort wird nicht in der Regel nicht so genau hingeschaut, sondern man lässt es einfach dabei, dass die Akteure, die da so unterwegs sind, ihre AGB irgendwie so reinschieben und hofft, dass es nie dazu kommt, dass jemand sich auf eine AGB berufen möchte. Wir in der Juristerei beschäftigen uns aber natürlich mit genau den Fällen, wo es dann nachher zum Streit kommt und wo eine Person sagt, nein, auf Schadensersatz hafte ich nicht, denn das ist in meinen AGB ja ausgeschlossen. Oder du kannst doch nicht so schnell raus aus dem Vertrag. Du musst mir erst noch mal eine zweite Mahnung schicken, denn dass ich vergesse zu zahlen, das ist bei mir irgendwie gehört zum Alltag. Das ist keine große Sünde für mich. 100 Sachen, die Sie in solche AGB reinschreiben können. Und die Frage ist dann, was machen Sie damit? Ist das, und daher kommen wir ja, überhaupt Gegenstand des Vertrages geworden? Formal ja klar, weil irgendjemand sie reingeschoben hat und gesagt hat, meine AGB sollen gelten. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie Vertragserklärungen vom objektiven Empfängerhorizont aus auszulegen sind, dürfen wir dann überhaupt unterstellen, dass der AGB-Gegner, wir sprechen vom Klauselgegner, dem die AGB gewissermaßen untergeschoben wurden, in meinem Apple-Beispiel wären das Sie, dass Sie überhaupt einverstanden damit sind? Wäre es nicht vielleicht näher liegend vom objektiven Empfängerhorizont, dass Ihre eigene Vertragserklärung, liebes Apple, ich möchte das und das kaufen, eher so zu verstehen ist, dass Sie sagen, Sie wollen das gar nicht? Das wiederum würde dazu führen, dass Apple sagt, ja, aber ich habe doch gesagt, ich will den Vertrag nur, wenn meine AGB gelten. Und da sind wir dann sofort wieder im Bereich vom Dissens, nicht wahr? Eine Seite möchte, dass das nur mit diesen Bedingungen gilt und die andere Seite sagt, boah, diese Bedingungen, die habe ich eigentlich nicht gewollt und die sollen deswegen nicht irgendwie Teil des Vertrages sein. An dieser Stelle unterscheidet man sehr fundamental. Einmal, wie ist das im sogenannten B2B-Bereich, also Business to Business? Auf beiden Seiten Geschäftsleute unterwegs. Da müssen wir nicht so sehr schützen, sondern da können wir ein bisschen mehr darauf bauen, dass die Leute wissen, was sie tun und dass sie, wenn sie AGB halt serviert bekommen, dass sie vielleicht doch mal reinschauen und das Schlimmste irgendwie dann doch nochmal zum Gegenstand der Verhandlung machen oder vielleicht sagen, nee, mit solchen unverschämten AGB wirst du nicht mein Vertragspartner. Da überlegen wir uns deswegen im B2B-Bereich, ob vielleicht diese AGB nicht gelten sollen und ob vielleicht der Vertrag als solcher daran scheitern könnte. Und da sind wir gerade beim Thema der 154, 155. Das ist allerdings sehr umstritten. Es gibt Leute, die sagen, Theorie des letzten Wortes, wer halt als letzter seine AGB unwidersprochen reinschiebt in so einen geschäftlichen, rein unternehmerischen Vertrag, der obsiegt, ja, diese AGB bleibt unwidersprochen, dann soll die gewissermaßen das letzte Wort haben. Das würde natürlich dazu einem elenden Rumgeschiebe von AGB führen. Deswegen finden viele diese Theorie des letzten Wortes nicht gut. Es ist auch dogmatisch schöner, irgendwie mit dem Gesetz zu arbeiten, auch wenn sich diese Theorie so einen schönen Namen da auserkoren hat. Und das Gesetz wäre an der Stelle 154 und 155, dass man sich also fragt, wie ist das denn? Wussten die Parteien, dass ihre AGB nicht deckungsgleich sind? Wenn sie das wussten, und das war noch ein offenes Thema, dann muss man im Zweifel vielleicht sogar davon ausgehen, dass nach 154 der Vertrag zur Gänze noch nicht fertig, noch nicht geschlossen war. Wussten Sie das hingegen nicht? Haben Sie die AGB einfach irgendwie ausgetauscht? Das wird der häufigere Fall sein. Und Ihnen war gar nicht so klar, dass die in bestimmter Hinsicht nicht deckungsgleich sind und sich einander vielleicht sogar widersprechen. Dann müssen wir vielleicht mit 155 arbeiten. Das bedeutet, wir lassen den Vertrag als solchen gelten und wir überlegen uns dann hypothetisch, worauf hätten Sie sich wohl eingelassen, wenn Sie dieses Thema dann auch noch besprochen hätten. Wir lassen aber nicht den Vertrag als Ganzes daran scheitern. Das ist so wirklich in einer kleinen Nussschale die Diskussion, die wir im B2B-Bereich über AGBs haben. Sie wird noch ergänzt durch eine gewisse inhaltliche Prüfung durch das Gesetz. Man nennt es eine Inhaltskontrolle. Die werden Sie im nächsten Semester gerne bei mir lernen. Steht im 307 BGB drin. Da sagt der Gesetzgeber, egal was du an AGBs abgestimmt hast oder nicht, wenn da eine fürchterlich unvorteilhafte Klausel ist, dann ist die unwirksam. Auch zwischen Unternehmen nach 307. Denn wenn eine Seite da AGBs reintut, die die andere nicht liest, aber die einfach nur darauf ausgerichtet sind, nicht das irgendwie eine Sondersituation zu klären, sondern einfach nur den Klauselverwender krass zu bevorteilen und den Klauselgegner krass zu benachteiligen, dann muss so eine Klausel unwirksam sein, sagt der 307. Das ist der B2B-Bereich. Wie sieht es hingegen im Verbraucherbereich aus, im B2C-Bereich, also Business to Consumer? Auf der einen Seite steht ein armer, schwacher Verbraucher, auf der anderen Seite ein großes Unternehmen. Dann sagt man, oh, da muss das Gesetz relativ früh reingehen, denn die Verbraucherin hat ja keine Verhandlungsmacht. Die ist arm und schwach, die schließt diese Verträge nicht jeden Tag, so wie Sie Apple gegenüber. Sie haben ja keine Chance, da irgendwas nachzuwandeln. Sie müssen, friss oder stirb, dann halt einfach das schlucken, was ihnen vorgesetzt wird. In dieser Situation machen wir diese Inhaltskontrolle. Da diskutieren wir nicht so sehr über 154 und 55, sondern da gibt es eigene Einbeziehungsregeln, wie wir sie nennen, in den Paragraphen 305 folgende, die Sie im nächsten Semester noch kennenlernen. Also da muss vor allen Dingen das Unternehmen die AGB irgendwie verfügbar machen, aushängen oder per Klick zugänglich machen. Das ist in der Regel eingehalten. Und deswegen liegt dann das große Augenmerk auf der Frage, sind diese AGB fair? Und während gewissermaßen im B2B-Bereich das Gesetz über 307 BGB nur die absolute Notbremse zieht und bei krassen Benachteiligungen diese Klauseln ausgrätscht, ist man gegenüber Verbrauchern sehr viel großzügiger. Da geht das Gesetz viel früher hin und sagt, ja, wir haben eine ganze Liste von Klauseln, wo wir wissen, die sind verbraucherbenachteiligend. Die stehen dann in den 308 und 309 drin. Können Sie sich mal unter das Kopfkissen legen. Und immer wenn so eine gelistete Klausel da ist, dann brauchen wir gar nicht auf diese Generalklausel des 307 zu schauen, dann sagen wir von vornherein schon, diese Klausel fliegt raus. Also ein sehr, sehr weitgehender Verbraucher- oder Klauselgegnerschutz in dieser Situation. Das allerdings wäre tatsächlich eben ein Thema für locker 1 bis 2 Vorlesungseinheiten, vielleicht sogar auch 3 und gehört eigentlich nicht in BGB-AT rein. Ich finde, die 154, 155 im B2B-Bereich geben ausreichenden Anlass dazu, das zu verknüpfen an dieser Stelle und schon mal einen Vorausblick zu werfen. Aber mehr als das, was ich Ihnen jetzt im Schnelldurchlauf erzählt habe, müssen Sie dazu nicht wissen. Das wiederum bedeutet, wir sind durch mit dem Thema für heute. Gute Nachricht, aber 2 Minuten gönnen Sie mir noch für einen schnellen Durchlauf, wie immer. Was haben wir eigentlich heute gemacht? Rekapitulation. Wir haben begonnen ohne Folie mit der genauen Lektüre von 145 bis 150. Und das möchte ich Ihnen auch nochmal als Hausi aufgeben. Bitte. Das sind sehr, sehr wichtige Vorschriften. Sie haben es von mir gehört. Ich möchte sie jetzt Ihnen nicht nochmal in der Rekapitulation vorlesen, aber lesen Sie die bitte einfach morgen Abend nochmal in einer ruhigen Minute durch. Gerne mit einem Glas Rotwein in der Hand oder mit einem Kaffee, der Sie wach macht. Die werden wichtig sein. Und wäre schade, der 130 gehört dann im weitesten Sinne auch dazu, wenn Sie diese Vorschriften nicht parat haben. Danach waren wir auf eine Reihe von Standardfällen eingegangen. Wir haben am Supermarkt gesehen, man kann darüber diskutieren, wann die Vertragserklärungen stattfinden. Wahrscheinlich am ehesten an der Kasse. Und dieses Modell kann man auch übertragen auf das Self-Service-Terminal. Wahrscheinlich in dem Moment, wo Sie klicken auf Weiter. All das, was Sie angehäuft haben, möchten Sie jetzt kaufen. Dann geben Sie wahrscheinlich ein Angebot ab. Und in dem Moment, wo Ihnen das Gerät den Zahlvorgang freigibt, oder da steht, glaube ich, bei manchen Supermärkten Kartenzahlung, können Sie auswählen und Sie haben das Payback und den Payback-Unsinn weggeklickt, dann spätestens geht es in Richtung auch Annahme des Vertrages, dann ist der Vertragsschluss da und die Zahlung ist dann Erfüllung. Andere Ebene, Trennungsprinzip vom schuldrechtlichen Kaufvertrag zu unterscheiden. Schwieriger ist es im Webshop. Da haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Anknüpfungspunkten uns angeschaut und ich hatte Ihnen am Ende des Tages berichtet, dass einigermaßen unstreitig ist die Sache mit dem Button. Das ist die Vertragserklärung des Kunden. Die große Frage ist aber, ob dem ein Angebot des Verkäufers vorausgeht durch Bereitstellung dieser Kassenansicht oder der Klickmöglichkeit auf den Button. Ich würde das so sehen, aber viele sagen auch erst noch eine kleine Überlegungsfrist. Deswegen erst noch auch nicht mit der Bestell-, sondern erst mit der Auftrags Bestätigung des Verkäufers komme ein Vertrag zustande. Dann haben wir uns angeschaut, wie sieht das mit KI-Assistenten aus und haben gesehen, alles nicht so problematisch. Wir machen keine Vertretungskonstellation drauf, sondern wir rechnen es einfach der Person, die diesen KI-Assistenten von der Leine gelassen hat, zu. Und wenn die halt Freiraum gegeben hat, dass der Hund nach rechts oder links laufen kann an seiner langen Leine, dann ist das halt mein Pech. Muss ich mir das als Willenserklärung zurechnen lassen und kann allenfalls im Nachgang darüber nachdenken, ob ich das noch anfechten kann. Thema der nächsten Einheit. Bei der Tankstelle haben wir auch gesagt, kann man diskutieren. Viele würden da sagen, Vertragsschluss mit Kassenvorgang, aber insbesondere auch ein früherer Vertragsschluss erscheint mir denkbar, dass mit dem Freigeben der Zapfsäule und dem Einfüllen eigentlich schon fix ist, dass das jetzt Gegenstand eines Kaufvertrags sein soll. Davon zu trennen ist die Frage, ob das auch mein Benzin wird. Im eigentumsrechtlichen Sinne, das hatte ich nur angedeutet, wird Thema der Sachenrechtsvorlesung im dritten Semester sein. Wir hatten kurz gesprochen über das sogenannte faktische Vertragsverhältnis. Was passiert, wenn ich gar keine Willenserklärung abgebe oder sogar mich explizit dagegen verwahre? Ich fahre einfach schwarz oder fahre mit einem entsprechenden Disclaimer-Zettelchen auf den Parkplatz vor dem Hamburger Rathaus. Die Hamburgerinnen und Hamburger können gerne kommentieren unter das Video. Hoffentlich gibt es da keinen Parkplatz mehr, sondern inzwischen ein paar Bäume. Aber ich war leider lange nicht mehr dort. Man bemüht sich, habe ich Ihnen berichtet, das irgendwie unter Hinweis auf sozialtypisches Verhalten als Willenserklärung anzusehen oder die Willenserklärung vielleicht durch dieses sozialtypische Verhalten zu ersetzen. Aber das ist dogmatisch sehr, sehr schwierig, wenngleich verständlich vom Ergebnis her. Und schließlich hatten wir noch gesprochen über Konsens und Dissens. Sie hatten mit mir gemeinsam gelesen, 154 und 155. Die Frage ist, ob die beiden wussten, dass da noch ein Punkt offen ist, dann eher kein Vertragsschluss. Aber wenn sie es gewissermaßen verschwitzt haben, über den einen Punkt auch noch zu sprechen, dann eher Vertragsschluss. Und man muss zwischen den Zeilen des Vertrages lesen, ergänzende Vertragsauslegung, wie man sich darauf dann wohl hypothetisch geeinigt hätte. Und ähnliches gilt auch bei AGBs im unternehmerischen Bereich, über die man keine Klärung mehr herbeigeführt hat, während im Verbraucherbereich die AGB-Kontrolle nach den Paragraphen 307 folgende dominiert. Jetzt haben Sie ein gutes Stück geschafft für heute. Schön, dass Sie bis zum Ende mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare weitere Woche. Freue mich, wenn Sie in der nächsten Einheit wieder mit dabei sind. Ich glaube, dann steht nichts mehr zwischen uns und der Anfechtung, die ich schon so häufig vorangekündigt habe. Auch ein ganz wichtiges Thema, deswegen seien Sie dann gerne wieder mit dabei. Bis dahin eine gute Zeit.